Guten Morgen, Jenny hier. Und ja, ich bin auch im Podcast Urlaub. Aber ich habe ein Gespräch geführt mit Alexander Thiele zu seinem neuen Buch Machtfaktor. Ich habe vor einem Monat gesehen, dass dieses Buch rauskommt, Alexander angefragt. Und nun hat er mit einer riesigen, weltumfassenden Verschwörung dafür gesorgt, dass wir eine Verfassungsgerichtskrise haben, weil die Wahl von Frau Brosius Gersdorf gescheitert ist. Und Alexander erläutert mir mal, wie er das so alles geplant hat. Nee, Spaß beiseite. Wir reden über die gescheiterte Wahl von Frau Brosius Gersdorf, über das Bundesverfassungsgericht, wer Richter werden kann und wer nicht und warum es zum Beispiel jemand wie Julian Reichelt niemals werden kann. Und all dieses Chaos. Und übrigens, Milan Babic habe ich dann auch gleich noch gesprochen. Wir reden über das Ende der alten neoliberalen globalisierten Welt und die neue Geoökonomie. Also beide Gespräche empfehle ich euch herzlichst. Das ist sozusagen meine kleine Unterbrechung vom Podcast-Urlaub. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Videos der Gespräche lade ich auch noch hoch. Die Bearbeitung dauert etwas länger. Mein Computer ist schon älter. Aber das folgt alles auch noch. Und ja, ich hoffe, macht euch Spaß. Ihr habt Spaß beim Hören. Ich gehe gleich zurück in den Podcast-Urlaub. Und wir hören uns dann spätestens am 11. August wieder, wenn mein Podcast-Urlaub offiziell vorbei ist. Also jetzt erstmal viel Spaß mit den zwei Gesprächen. Viel Spaß am Montag und Start in die Woche. Start in diese sehr, sehr heiße Woche. Es soll sehr heiß werden. Trinkt viel Wasser, habt viel Spaß, geht an den See, genießt das Leben. Es ist sonst alles zu deprimierend. Und ja, wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, ihr wisst, wie es geht. PayPal, Steady, Überweisung findet ihr alles in den Shownotes. Teilt die Folge, bitte teilt die Folge, würde mich sehr, sehr freuen. Lasst was für den Algorithmus da. Und sonst wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns. Bis bald. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Ich bin zwar noch im Podcast-Urlaub, aber nichtsdestotrotz konnte ich nicht widerstehen, denn ich habe beim Surkamp Verlag Geoökonomie, Anatomie der neuen Weltordnung von Milan Babic entdeckt, dort in der Edition Surkamp erschienen, für 14,90 € in analoger Form zu haben. Findet ihr alles in den Shownotes und dieses Mal zur Transparenz. Ich habe es mir selber gekauft und habe dann den Verlag einfach gebeten, mir zu sagen, wie ich Milan erreiche. Und nun ist er hier im Podcast, was mich sehr freut. Hallo.
Hi Jenny. Ja, ich freue mich auch hier zu sein.
Ich war nämlich ganz, ganz begeistert. Bei den neuen Zwanzigern bist du ja auch schon besprochen worden.
Genau.
Und ich habe auch aber dein Interview mit Patrick gelesen. Also ist ein super interessantes Thema, das auch in die aktuelle Zeit passt. Und bevor wir über das Buch reden und die neue Geoökonomie, oder vielleicht ist es auch die alte, sag meinen Hörern, wer bist du und wenn ja, wie viele?
mich gibt es hoffentlich nur einmal. Ich bin Milan Babic, ich bin Associate Professor in politischer Ökonomie an der Uni Amsterdam. Genau, und ich beschäftige mich mit Themen, die mit Geoökonomie zu tun haben, aber auch mit anderen Sachen, die generell sich darum drehen, wie sich die globale Ökonomie von einer neoliberalen in eine postneoliberale Ordnung transformiert sozusagen. Genau, und es hat dann auch, ich behandle dann auch Fragen wie Dekarbonisierung und solche Dinge. Ja.
Aha, Klimawandel, den gibt es doch gar nicht.
Ja, naja.
Beschäftige sie mit Dingen, die ja nicht existieren. Und natürlich in der austeritären, nicht austeritären Welt wird einfach alles weg rationalisiert, was irgendwie die Realitätswahrnehmung der neuen Rechten irgendwie stören könnte. Aber vielleicht reden wir da noch drüber. Du schreibst in deinem Buch über den Welthandel, der immer mehr auch strategisch von Politik bestimmt wird. Das sehen wir aktuell vor allem nach der zweiten Wahl von Donald Trump zum Präsidenten noch viel mehr als während seiner ersten Amtszeit. Wie kam es dazu? Also, wie sind wir in dieser Timeline gelandet?
Ja, es ist eigentlich eine gute Frage und ich muss gleich vorneweg sagen, dass wir in dem oder dass ich in dem Buch gar nicht so viel darüber rede, wie wir da gelandet sind, sondern eher sozusagen versuche, die sich vollziehende Transformation der Weltordnung zu beschreiben. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich, oder ich entwickle in dem Buch auch so ein paar Vorschläge, wie man sozusagen das Ende der neoliberalen Globalisierung deuten und erklären könnte. Und grob gesagt könnte man sagen, dass sozusagen mit dem Ende des Kalten Krieges hat die neoliberale Globalisierung Fahrt aufgenommen, also Anfang der 90er. Und diese relativ instabile globale Ordnung, also wir hatten dann Finanzkrisen und den amerikanischen War on Terror, der auch zu viel Instabilität beigetragen hat. Wir hatten die Euro- und sogenannte Staatsschuldenkrise in der EU und so weiter. Und das hat sich dann 2016 im Brexit und in der Wahl von Donald Trump sozusagen symbolisch manifestiert, dass da eine Krise ist. Ne, davor hat man immer über Krisen gesprochen, aber dass sozusagen diese neoliberale Weltordnung in der Krise ist, hat man dann spätestens 2016 gemerkt. Und ich würde sagen, ab 2016 hat sich dann auch in anderen Politikfeldern in der globalen politischen Ökonomie ein Wandel vollzogen. Also da hatten wir dann so relativ politische Sachen wie eben den Brexit, aber auch relativ technische oder auf den ersten Blick technische Umwälzungen, wie zum Beispiel, dass die EU angefangen hat, Investitionsprüfungsmechanismen einzuführen und die USA ihre Mechanismen verschärft haben, also sozusagen Investitionen, die reinkommen, stärker unter die Lupe zu nehmen. Und da gab es auch viele andere kleine Dinge, die sozusagen dazu beigetragen haben. Und die stehen eigentlich so einer Idee von einer liberalen globalen Ordnung, die so aus offenen Märkten und sowas besteht, eigentlich diametral entgegen. Und es hat sich dann Stück für Stück verändert. Also seit ungefähr, das ist jetzt nur eine Heuristik, das ist natürlich sozialwissenschaftlich, also da ist nie alles exakt. Aber seit 2016 befinden wir uns in so einem, spätestens seit 2016 in so einem Wandel hin zu einer postneoliberalen globalen Ordnung. Und das führt natürlich zu vielen Verwerfungen auch, ne, weil bestimmte Akteure und bestimmte Gruppen natürlich dabei gewinnen, also sozusagen die Merkantilisten oder die Nationalisten oder vielleicht sogar Sektoren in den USA und in Europa, die von Protektionismus profitieren, die sind wahrscheinlich die Gewinner dieser Umwälzung, aber viele andere natürlich ja, sind natürlich da, kommen da schlechter weg, sag ich mal.
Du schreibst auch, dass die neoliberale Globalisierung die Voraussetzung für eine geoökonomische Ordnung geschaffen haben. Wie denn? Das scheint mir doch alles eher so konträr zueinander zu stehen.
Genau. Also was ich in dem Buch oder warum ich das Buch eigentlich geschrieben habe, ist nicht zu sagen, ja, wir befinden uns jetzt in so einer Umwälzung, weil ich glaube, es haben schon viele andere Leute gesagt und ich glaube, wenn man einfach nur mal abends die Nachrichten anmacht, dann versteht man das auch ganz gut, dass wir sozusagen in einer anderen Welt leben als noch 2015 oder 2010 oder sowas.
Nur minimal, nur minimal.
Ja, ja, wenn man nicht regelmäßig Nachrichten schaut, dann könnte man das fast ja, nicht bemerken. Nee, aber
Ich beneide niemanden, der 2015 ins Koma gefallen ist und jetzt aufwacht.
ja, es wäre schon interessant. Also es ist ja, also es hat schon viel verändert. Aber es gibt ja so eine, wie sagt man, so eine Shifting Baseline, so ein Syndrom, dass man halt immer sozusagen die Gegebenheiten, die heute sind, als normal ansieht und man sich ja relativ schnell daran gewöhnt. Aber ich glaube, wenn man jetzt wirklich 2015 oder sowas mal anschaut, also vor dem Brexit und vor der ersten Wahl Trumps, dann ist es schon eine ganz andere Welt. Und der Grund, warum ich sozusagen das Buch geschrieben habe, ist zu sagen, viele Leute, die diese heraufkommende Weltordnung beschreiben und interpretieren, die verweisen immer so auf die Rückkehr der Geopolitik. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Schlagworte, die werden nicht von allen benutzt, aber von vielen. Die Rückkehr der Geopolitik, das Heraufkommen eines ökonomischen Nationalismus, eine geopolitische Weltordnung, die Geopolitisierung von Sachen, die früher nicht geopolitisch waren, also sowas wie Handel oder sowas. Und in meinen Augen ist es sozusagen eine verkürzte Darstellung, weil diese Interpretationen oft davon ausgehen, dass es so eine Art Pendelbewegung in der Geschichte gibt, also dass sich sozusagen liberale Phasen in der globalen Weltwirtschaft abwechseln mit so mehr merkantilistischen Phasen und dass dann halt immer so ein Pendel hin und her schwingt und wenn es dann zu viel Liberalisierung gab, dann gibt es so ein Pushback und dann gibt es wieder mehr Nationalisierung und sowas. Und wenn man sich aber jetzt genau anschaut, wie diese geoökonomische Weltordnung funktioniert oder zumindest Teile davon, dann können die nur so funktionieren, wie sie funktionieren, weil es die neoliberale Globalisierung gab. Also ein Beispiel, der Umstand, dass die USA und Europa zum Beispiel russische Banken sanktionieren können, hängt nicht so sehr davon ab, dass es halt irgendwelche russischen Banken gibt und die sanktioniert man dann irgendwie, sondern man benutzt dafür einen Mechanismus, der nennt sich SWIFT. Das ist einfach ein Zahlungsinformationsdienst, der in den 70er Jahren etabliert wurde. Und während der Zeiten der neoliberalen Globalisierung war SWIFT so eine Art von Genossenschaft. Also da haben sich einfach Banken zusammengeschlossen und haben gesagt, naja, wir wollen in Realtime Zahlungsinformationen auswechseln. Und es geht ja am besten, wenn wir uns zusammentun und dann sowas etablieren wie SWIFT. Und SWIFT hat den Sitz in Brüssel. Und in den letzten Jahren wurde SWIFT vermehrt dazu genutzt, Banken, also wenn man sozusagen ein Land Sanktionen einführen will gegen ein anderes Land, was meistens die USA waren oder Europa gegen den Iran oder Russland, dann hat man sozusagen russische und iranische Banken vom SWIFT-System ausgeschlossen. Und ohne sozusagen dieses finanzielle Netzwerk, was während der neoliberalen Globalisierung geschaffen wurde, hätten die das gar nicht machen können. Also so klassische Sanktionen, wenn man jetzt mal in die Geschichte zurückschaut, die haben oft was mit Handelsblockaden zu tun, mit so Versuchen, Handelsströme irgendwie wegzulenken von dem Land. Aber die sind ja immer begrenzt, weil das doch sehr materielle Vorgänge sind, ne? Also wenn man sozusagen irgendwelche Schiffe, ein bestimmtes Land umschiffen lässt oder irgendwelche Strafen einführt für heimische Firmen, die mit den Firmen in dem bestimmten Land Handel treiben wollen und sowas, dann ist es immer nur begrenzt. Man kann dann über Drittländer gehen, sehen wir jetzt auch mit Russland natürlich, dass es auch noch stattfindet. Aber sozusagen so finanzielle Sanktionen, die über diese digitalen Netzwerke laufen, die während der neoliberalen Globalisierung geschaffen wurden, sind viel effektiver. Und man kann sich das dann auch in vielen anderen Beispielen anschauen. Also ein anderes, was jetzt relativ neu ist, ist, dass als die USA die drei Nuklear, ja, diese drei Anlagen, sag ich mal, im Iran bombardiert haben vor ein paar Wochen, dann hat sozusagen der Iran darauf reagiert, indem sie ein paar Raketen, ich glaube, es waren Dutzend oder so, auf die größte US-Militärbasis im Nahen Osten abgeschossen haben. Und die Reaktion, sage ich mal, der Weltgemeinschaft war jetzt nicht zu sagen, oh, da wird sozusagen auf Krieg mit Krieg reagiert oder auf Gewalt mit Gewalt, sondern so das Gefühl war so, naja, zum Glück haben sie nur irgendwie 12 oder 13 oder 14 Raketen auf diese Militärbasis abgeschossen und nicht die Straße von Hormuz zugemacht, was der Iran machen könnte, ne? Und die Straße von Hormuz ist eine der wichtigsten Adern für globale Öllieferungen sozusagen. Und Schätzungen zufolge könnten da bis zu 20% vom globalen Rohölhandel durchgehen oder gehen durch. Und das wäre die viel größere Gefahr gewesen sozusagen. Und das wäre ein geoökonomisches Instrument gewesen, kein militärisches. Und als dann die Straße von Hormuz doch nicht geschlossen wurde, da haben dann viele Leute aufgeatmet, weil die gesagt haben, naja, diese paar iranischen Raketen, das ist okay, ne, so Auge um Auge und sowas. Aber die Straße von Hormuz zu schließen, wäre wirklich sozusagen die nukleare Option gewesen in dem Fall. Und das ist schon interessant, dass man sieht, naja, der Umstand, dass es eben den globalen Ölhandel gibt oder den globalen Rohstoffhandel, der führt erst dazu, dass sozusagen diese Verbindungen instrumentalisiert werden können. Und da sage ich, naja, hätten wir die neoliberale Globalisierung nicht gehabt, dann gäbe es viele der Möglichkeiten, sozusagen heute andere Länder zu sanktionieren oder Krieg, sozusagen so eine Art Krieg zu führen, also geoökonomische Auseinandersetzung zu führen, erst überhaupt nicht. Ja.
Was mir auch auffällt, ist, dass alles das, was Trump unter anderem seinen amerikanischen Anhängern verspricht, also das Zurückdrehen der Verluste, die die amerikanische Arbeiterschaft unter dieser Globalisierung hatte, das entspricht ja absolut nicht der Realität und dem Handeln, das er macht. Das, was er tut, wird im Großen und Ganzen nur seinen Gönnern und den Silicon Valley Tech Bros irgendwie zugutekommen. Gleichzeitig befinden wir uns ja in einer Menschheitsphase, also in der Geschichte der Menschheit, in der wir noch nie so eine vernetzte Welt hatten, so auch komplizierte, ineinander verwobene Lieferketten, die, ich glaube, gar nicht so aufgedröselt werden könnten, wie es gewollt wäre, unter anderem auch von den USA. Also klar, die USA sind, was Rohstoffe, bestimmte Sachen angeht, sehr, sehr eigenständig, sind nicht so sehr von der Welt abhängig wie andere Staaten, wie zum Beispiel Deutschland oder viele europäische Staaten. Nichtsdestotrotz sind sie ja nicht in einem Vakuum. Also auch sie brauchen ja den Rest der Welt. Es sei denn, sie wollen, dass ihr mehr oder minder vorhandener Mittelstand komplett baden geht. Also vielleicht kannst du mir mal sagen, was so der Plan dahinter ist. Also wie verändert sich auch die Wirtschaft, wenn wirtschaftliche Beziehungen zunehmend durch das strategische Kalkül von Staaten und multinationalen Unternehmen bestimmt werden? Also unter anderem sind ja da Interessen, die auch an dem Interesse der Allgemeinheit vorbeigehen und die dann von der Politik aber gesteuert werden. Also bestimmte Lobbygruppen können im Weißen Haus jetzt die Weltwirtschaft sozusagen kaputt machen, aber das bringt ja der Allgemeinheit in den USA auch nichts.
Ja, also ich höre da zwei Fragen raus. Also die erste ist, wie sozusagen die sozusagen der Umbau, der geoökonomische Umbau der Weltwirtschaft überhaupt funktionieren kann in so einer vernetzten Welt. Und der andere ist dann der Effekt auf, sag ich mal,
Die Bevölkerung.
soziale Gruppen oder ja, die Allgemeinheit. Und so zur ersten Frage, also was ich versuche in dem Buch darzustellen, ist, dass es geht gar nicht so sehr darum, die Verbindung oder die Verflechtung der neoliberalen Globalisierung zurückzudrehen. Und zwar aus zwei Gründen. Also einer ist ökonomisch, und den hast du ja schon genannt. Also sozusagen wie auch immer man zu so Freihandel und sowas steht, es ist schon so, dass durch höhere globale Vernetzung Wohlfahrtsgewinne entstehen. Die Frage ist dann, wie die verteilt werden und was für andere Effekte das hat, ne, auf Ungleichheit und Klimawandel und sowas. Aber sozusagen diese Wohlfahrtsgewinne sind da. Das heißt, es gibt sehr wenige Akteure, außer jetzt so überzeugte Ideologen, also irgendwelche ökonomischen Nationalisten oder sowas, die wirklich sozusagen einen Rückbau der Globalisierung wollen. Ne? Was die meisten Leute, wenn sie sagen, wir wollen irgendwie weniger Globalisierung, sagen, ist, dass wir wollen weniger, sozusagen, wir wollen in einer weniger schnellen, unsicheren Welt leben, und wir wollen weniger Marktkräften ausgesetzt sein, und wir wollen zum Beispiel nicht Arbeitsplätze an den günstigsten Standort verlieren, sondern Arbeitsplätze haben auch eine soziale Funktion. Die tragen auch dazu bei, dass der Staat Steuereinnahmen hat. Der kann sich dann wieder mehr um die Bevölkerung daheim kümmern und so weiter. Also da geht es darum, sozusagen so eine ausgewogenere Form von globaler Vernetzung zu haben. Und es gibt ja, also Globalisierung und globale Verflechtung ist ja an sich eigentlich nichts Schlimmes oder nichts Negatives, sondern es kommt immer auf die politische Ausgestaltung an. Und der zweite, sozusagen, instrumentellere Grund ist, dass vieles von dem, was Staaten und mächtige Unternehmen heute tun können, aufgrund der globalen Verflechtung, wollen sie auch weiterhin tun können. Ne? Also sozusagen, zum Beispiel globale Unternehmen wollen weiterhin damit drohen können, Arbeitsplätze auszulagern, wenn sozusagen ihre Regierungen ihnen nicht entgegenkommen, irgendwie mit Steuererleichterungen oder sowas, oder weniger Regulierung oder so. Das können sie natürlich nicht machen, wenn sozusagen die Welt kleiner wird, also wenn die Globalisierung zurückgedreht wird, dann kann man ja schlecht damit drohen, irgendwie nach Vietnam oder sowas zu gehen, wenn es die Möglichkeit gar nicht mehr gibt. So, und Staaten wollen natürlich auch sozusagen die geoökonomischen Kapazitäten, die sie entwickelt haben, weiterhin behalten. Also zum Beispiel die EU, da kann man jetzt darüber diskutieren, ob sie das wirklich gut machen oder nicht, aber die EU ist ja sozusagen der größte Handelsblock der Welt, oder die größte Handelsmacht der Welt. Und die EU hat natürlich ein Interesse daran, das zu bleiben, weil das auch politischen Einfluss bedeutet, ne? Die EU kann sozusagen ihre Vorstellungen über ihre wirtschaftlichen Verflechtungen in die Welt hinaus transportieren, einfach auch aufgrund ihrer materiellen wirtschaftlichen Macht. So, also es ist sozusagen die eine Seite davon. Also Ich gehe nicht davon aus, dass wir sozusagen in so einer Phase der Deglobalisierung sind, sondern wir sind in so einer Phase einer Neuverhandlung von dem, was Globalisierung eigentlich ist. Und der zweite Punkt, wie das dann die Allgemeinheit betrifft, also ich glaube, dass in den USA sieht man jetzt speziell, dass was sozusagen die Trump-Regierung macht, hat ja nichts damit zu tun. Also in dem Buch schreibe ich auch darüber, dass Trump ein falscher Populist ist. Und Populist ist ein
Ich
Punkt.
hab zum falschen Populismus noch Fragen. Wir können ihn
Okay,
erstmal außen vor lassen.
genau. Ja, okay, man kann ja auch allgemein sozusagen über das Thema Geoökonomie
Oder wir sprechen es gleich an. Es wäre besser, weil du es jetzt schon hast.
Okay.
Weil du über diesen falschen Populismus schreibst. Da kam bei mir auch immer noch die Frage im Hinterkopf auf, wieso fällt es der linken Seite, auch den Sozialdemokraten in verschiedenen Ländern, also Spanien mal außen vor, die scheinen da eine gute Antwort gefunden zu haben. Aber wieso fällt es sozialdemokratischen Bewegungen, vor allem auch in Europa, so schwer, eine Antwort auf diese neue Phase der Globalisierung zu finden und diese Globalisierung auch mit staatlicher Macht einzuhegen, während die neue Rechte und diese falsche Populisten es schaffen, die Menschen einzukaschen, obwohl sie ja, wie du ja beschreibst in dem Buch, sowohl bei Trump als auch bei der AfD noch extremer in bestimmten Punkten, auch was den Sozialstaat angeht, was ja ein wichtiger Punkt ist, um die negativen Effekte von Globalisierung einzufangen, noch extremer sind als Neoliberale. Ja, also.
Ja, ist eine gute Frage. Also ich würde sozusagen, du hast jetzt gefragt, also warum sind Sozialdemokraten sozusagen nicht, oder sozialdemokratische Parteien nicht gut darin, diese neue Phase der Globalisierung zu gestalten? Ich würde sagen, die waren sehr schlecht darin, die vorhergehende Phase der Globalisierung zu gestalten, weil sie sozusagen große Teile der Bevölkerung an diese Marktkräfte ausgeliefert haben, wenn man so an Schröder und Tony Blair und sowas denkt und die Agenda 2010 und sowas, das war ja alles nicht, ja, nicht sozusagen das, was man erwarten würde von linken Parteien. Und ich glaube, vieles davon, was wir heute sehen, also die Probleme, die wir heute sehen, liegen auch darin begründet, ne, dass man sozusagen falsch auf die vorhergehende, oder sozusagen aus einer linken Perspektive falsch auf die vorhergehende Phase der Globalisierung reagiert hat. Aber die Frage mit dem, warum die Rechten sozusagen sich da mehr, sozusagen da
So
mehr
erfolgreicher sind sozusagen.
genau, mehr Stimmpotenzial und sowas daraus ziehen können. Also sondern die einfache Antwort ist, naja, wenn die Zeiten schwieriger werden, dann werden sozusagen die Rattenfänger stärker. Das sieht man ja auch historisch, ne? Es ist ja so, dass man dann mit, ne, also es gibt irgendeine Krise oder so ein Gefühl von einer Krise und dann kommen diejenigen, die sagen, naja, euch geht schlecht, guck mal, es liegt an den Ausländern oder den Transsexuellen oder irgendwelchen Minderheiten, die nichts damit zu tun haben, ne? Ich glaube, das ist nur so ein psychologisches Phänomen einfach, was jetzt speziell die geoökonomische Ordnung betrifft. Das ist jetzt für die USA speziell, ne? Ich weiß gar nicht, ob das so eins zu eins übertragbar ist auf Deutschland, das können wir auch diskutieren. Aber was man in den USA ganz gut sieht, ist, dass sozusagen die Rechte es verstanden hat, oder die Republikaner es verstanden haben, sozusagen so eine Art falschen Populismus zu entwickeln, dafür auch eine bestimmte Figur, also Donald Trump, nach vorne zu stellen, der das sozusagen verkörpert und damit erfolgreich zu sein. Und dieser falsche Populismus, also Populismus, wenn ich über einen falschen Populismus rede, ist eigentlich positiv besetzt, ne? Also es ist jetzt nicht so eine Kritik an so einen Politikstil, sondern ich sage halt, naja, ein Populist sagt halt, ich bin fürs Volk und gegen die Eliten und dafür mache ich halt ganz viele tolle Sachen. Und die meisten Sachen, die Populisten versprechen, sind ja schon eher sozusagen so auf die Expansion des Wohlfahrtsstaates ausgerichtet und Umverteilung und sowas. Also sind so klassische linke Themen. Kann man natürlich auch einen rechten Anstrich haben, aber sage ich mal so, das ist so die Politik, die sozusagen dem großen Teil des Volkes nützt und gegen Eliten gerichtet ist. Und der falsche Populismus von Donald Trump und den Republikanern besteht darin, dass sie sozusagen das Gegenteil von dem machen, was sie versprechen. Also sie sagen dann, die gehen dann hin und sagen nicht, ja, wir sind zwar Populisten, wir würden gern tolle Sachen für euch machen, aber leider können wir nicht, weil so dieses Syriza-Syndrom, dass man dann sagt, ja, wir können aber nicht, weil wir werden von irgendwelchen strukturellen Mächten davon abgehalten, sozusagen.
Der Deep State verhindert es.
Genau sowas. Aber das ist ja nicht das, was sie sagen, sondern die Republikaner gehen ja hin und sagen, wir cutten Medicaid und wir machen sozusagen die schlimme Situation der Leute noch schlimmer. Aber
Ja, aber
spannend, ne?
das, da wird ja nur eingespart, Milan, was bisher diese ganzen bösen, illegalen Einwanderer ausgenutzt haben.
Genau, das
Obwohl
dann,
in der
also dann.
Realität diese Leute gar keinen Zugriff auf Medicaid haben.
Genau, ja. Das hat dann auch was mit Social Media und so
Ja.
mit der Informationsstruktur oder der Medienstruktur in den USA zu tun speziell. Aber ja, das ist sozusagen der falsche Populismus, tut sozusagen das Gegenteil von dem, was er behauptet. Und meine sozusagen mein Rezept oder mein Vorschlag an linke Parteien, nicht nur sozialdemokratische, sondern auch links von der Mitte, wäre zu sagen, naja, wenn sogar so ein falscher Populismus so gut verfängt, also dass sozusagen Leute trotzdem Trump wählen und es gibt so einen harten Kern von Wählern, der liegt wahrscheinlich irgendwie so um die 30% oder so in den USA, die würden es auch machen, no matter what, also die würden da einfach Trump wählen, egal was er macht. Wenn das sogar schon funktioniert, wie würde dann echter Populismus, also was wäre dann das Wählerpotenzial des echten Populismus? Und es muss ja nicht mal sozusagen was Verrücktes sein. Es könnten ja auch einfach Sachen sein wie, hey, wir leben in der geoökonomischen Welt, und es gibt sozusagen Wege, euch sozusagen oder Großteile der Bevölkerung davor zu schützen, vor den ganzen Fallouts, die wir jetzt sehen. Zum Beispiel, wir könnten irgendwie Mindestlöhne erhöhen oder wir könnten für mehr Stabilität in der Arbeitswelt sorgen oder wir könnten, was ein ganz wichtiges Thema ist, meiner Meinung nach, für weniger Ungleichheit sorgen. Also die Ungleichheit in westlichen Staaten hat ja historische Ausmaße erreicht. Und das sind so kleine Tweaks, die sozusagen so einer Wählerbasis, die hungrig nach Veränderung ist, schon viel bringen würden. Und wenn man das dann auch noch tatsächlich versuchen würde, also wenn man ein echter Populist wäre in dem Sinne, dann würde es, glaube ich, schon ganz viel dazu beitragen, dass sich sozusagen politische Verhältnisse verändern. Und das ist sozusagen die Kritik an nicht unbedingt am falschen Populismus, weil der ist halt wie er ist, sondern daran, dass Parteien links der Mitte es nicht wirklich erkennen. Also weder in den USA noch in Europa, würde ich sagen.
Was mir da auch zunehmend auffällt, ist diese Spaltung nicht nur der Gesellschaft, sondern der Geschlechter innerhalb des politischen Systems. Weil diesen falschen Populisten rennen vor allem junge Männer nach und den echten Populisten, also jetzt, das soll jetzt alles nicht despektierlich gelten, sondern also, linke Populisten sind auch Populisten. Aber sagen wir mal, die echten Populisten von links, die auch machen würden, was sie sagen. Die werden zunehmend von Frauen gewählt. Vor kurzem gab es eine Umfrage, wonach 16- bis 17-jährige junge Mädchen in Baden-Württemberg zu 46% die Linke wählen würden.
Oh, echt?
Und das ist ein Verhältnis. Ja,
Vor allem die
aber
AfD ist hier ziemlich stark, ne, in Baden-Württemberg.
ja,
Also,
aber das sind die Mädchen. Die
genau.
Jungs rennen so AfD. Und da frage ich mich, was ist in dieser neoliberalen Phase so schiefgelaufen, dass die Männer zurück wollen in die 50er Jahre des vorletzten Jahrhunderts und die Mädchen wollen einfach in die Zukunft. Ja.
Ja, das ist eine gute
Weil,
Frage.
und dann wird despektierlich übrigens bei Twitter von vor allem Männern kommentiert, ja, also diese ungebildeten Mädchen, die haben ja keine Ahnung, die wollen Kommunismus und so. Und dann sage ich mir, also die linke Partei in Deutschland aktuell nimmt den Platz ein, den die SPD vor Schröder hatte. Ja, also selbst die Linke in Deutschland, also alles so sehr nach rechts gerückt, dass ich sage, also die Linke ist eher links der SPD, ja, was die SPD vor Schröder war. Und das ist jetzt kein linksextremistischer, wir wollen den Kommunismus, ja, sondern das sind so Forderungen, wo ich mir sage, das könnte einigermaßen was an der Ungleichheit in der Gesellschaft tun. Und das ist schräg.
Nee, also ich glaube, die Linke ist speziell in Deutschland, also die Partei, die Linke ist eine ziemlich moderate Partei, also was so viele Policy-Fälle betrifft. Ich weiß, ich bin jetzt kein Experte in so politische Psychologie und sowas. Das spielt wahrscheinlich auch eine große Rolle, sozusagen so Geschlechterverständnisse und wie sich das dann widerspiegelt, in dem, wie Leute handeln, ne? Also, dass man sozusagen in Krisenzeiten, dass Männer sich vielleicht irgendwie dazu berufen fühlen, konservativer zu werden oder sowas. Und Frauen vielleicht eher sozusagen die Möglichkeiten zur Veränderung sehen oder so, keine Ahnung, also das weiß ich nicht, da bin ich Laie. Was man aber schon historisch sagen kann, ist, dass also der Faschismus, der historische Faschismus, wurde ja auch von jungen Männern getragen, ne? Und der historische Faschismus ist ja auch nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern in der Weltwirtschaftskrise der späten 1920er Jahre. Und da gibt es wahrscheinlich schon irgendwelche Anhaltspunkte, wie man sozusagen wie Krisenzeiten sich verschieden, also geschlechterspezifisch auswirken oder sowas. Und ich finde, man sieht es ja jetzt auch schon, also mit den AfD-Zahlen, es ist schon krass teilweise, dass man wirklich sieht, dass es da so eine Spaltung gibt. Was heute noch dazu kommt, glaube ich, ist, dass Missinformation und Desinformation eine sehr große Rolle spielen. Also hat es natürlich in den 30er Jahren wahrscheinlich auch, aber sozusagen durch Social Media ist es viel intensiver geworden und durchdringt viel mehr Bereiche des sozialen Lebens. Und das, was du jetzt gemeint hast mit der, sozusagen, dass die Linke eigentlich eine relativ, sag ich mal, eine sozialdemokratische Partei ist, eigentlich nach allen Maßstäben, die wir haben, das dringt ja gar nicht zu den Leuten durch. Also, und auch, dass die AfD eine rechtsextreme Partei eigentlich ist, in vielen Teilen, dringt ja wahrscheinlich auch nicht zu den meisten Leuten durch. Und ich glaube, das hat schon was mit der Struktur unseres Informationssystems zu tun, dass Leute halt in irgendwelchen TikTok und sowas versinken und gar nicht mehr sozusagen die Realität für das sehen, was sie ist, ne? Und das sieht man in den USA ganz stark, aber ich glaube, bei uns ist es auch so. Also jetzt gab es ja vor ein paar Tagen diesen Skandal um die Nichtwahl von der SPD-Kandidatin zum Bundesverfassungsgericht. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen
Ja, ich hatte,
hast. Ja.
also wenn die Folge hier mit dir rauskommt, dann kommt die zusammen raus mit einem Gespräch mit Alexander Thiele, der gerade ein wunderbares Buch geschrieben hat, Machtfaktor. Ist
Genau.
gestern rausgekommen, also am 17. Juli. Und da schreibt er über die Funktionsweise von Karlsruhe, wie Richter bestimmt werden, welche Verfahrensarten es gibt, wie man zu Entscheidungen kommt. Und ich hatte mit ihm vor Monaten darüber geredet, mit ihm darüber zu sprechen, weil ich so das Bundesverfassungsgericht an sich super interessant finde und weil Alexander hier schon öfters Gast war, er ist Staatsrechtler. Und wir haben die meiste Zeit damit verbracht, über Frau Brosius-Gersdorf zu sprechen,
Genau.
weil dieser Skandal hochkam und ich finde es ein Skandal, dass sich ein großer Teil der CDU-CSU-Fraktion von einer Desinformationskampagne
Genau.
hat leiten lassen,
Ja.
die nichts mit der Realität von Frau Brosius-Gersdorfs Standpunkten zu tun haben. Ich persönlich halte sie zutiefst konservativ in allen Fragen, auch was das Abtreibungsrecht angeht, weil sie nur gesagt hat, also wir haben Paragraph 218 Strafgesetzbuch, wonach jede Abtreibung in Deutschland weiterhin strafrechtlich verfolgt werden kann. Nur es wurde ausgesetzt. Aber strafbar bist du als Frau trotzdem weiterhin. Ja, es wird nicht verfolgt vom Staat, aber du begehst eine Straftat, egal wann du abtreibst. Ob in der ersten Woche oder in der 12. Woche. Und Frau Brosius-Gersdorf sagt, na, wollen wir nicht in den ersten 12 Wochen das grundsätzlich abschaffen, dass das strafbar ist? Und das ist eine zutiefst konservative Überzeugung, würde ich schon fast sagen. Und es gibt in der Gesellschaft auch 80%, wenn es Umfragen gibt, sagen, ja klar ist das Schwachsinn, dass wir das in den ersten 12 Wochen weiterhin als straffällig behandeln. Also wenn du die Leute direkt fragen würdest, würden sie sagen, ja, schaffen wir das ab, ja. Und ihr wird vorgeworfen, naja, sie will ja bis zum 9. Monat, dass die Babys dann geschreddert werden. Also so eine Debatten, die wir in den USA hatten, die in meinen Augen in Deutschland absoluter Schwachsinn. Also ich kann mir nicht erklären, wie man zu CDU-Abgeordneten gehen kann mit solchen Argumenten und sie dann zu dem Schluss kommen, Frau Brosius-Gersdorf ist eine linksradikale Aktivistin. In keinem Punkt ist sie in irgendeiner Art und Weise linksradikal. Ganz im Gegenteil, wenn es dann um wirtschaftliche Fragen geht, ist sie so konservativ. Da müssen sich Konservative eigentlich die Finger nachlecken. Und das
Genau, und ich.
erklärt sich nur dadurch, dass alte weiße Männer in der CDU, CSU sich mit keiner einzigen Silbe mit der Frau wirklich beschäftigt haben und nur auf diesen Populismus-Scheiß von News und Pro-Life eingegangen sind und sich mit der Realität nicht beschäftigt haben.
Genau, und ich finde, ja, und ich finde, der Fall ist ein sehr gutes Beispiel für sagen wir mal, für die Informations.
Desinformationskampagnen, ja.
Genau, oder allgemein die Informationsstruktur der Öffentlichkeit sozusagen heutzutage, weil also so wie du es jetzt beschrieben hast, ist es ja auch, also sie ist ja sehr, also sie hat ja sehr gemäßigte Position und so, und da wurde sozusagen mit Gewalt versucht, einen Punkt zu machen, der eigentlich gar nicht, sozusagen in der Realität gar nicht Widerhall findet. Und ich finde, wenn man dann solche, und das ist ja sozusagen nur die Spitze des Eisbergs, also das ist jetzt ein Fall, wo es ganz klar ist, was da passiert oder worum es geht. Genau.
An der Stelle nochmal einschieben, weil auch die katholische Kirche in Deutschland sich entsprechend geäußert hat und sie kritisiert hat.
Ja.
Und in diesem Empörungsmove darauf eingegangen ist und dachte, ja, sie ist eine absolute Aktivistin und will hier Abtreibungsrecht liberalisieren. Und dann haben sich die Kirchen und die Bischöfe damit beschäftigt und jetzt müssen, also jetzt haben sie sich öffentlich entschuldigt und gesagt, wir haben mit der Frau gesprochen, direkt. Es gab einen Austausch. Sie ist bei weitem nicht so, wie es dargestellt wurde. Und wir stellen uns hinter die Frau. Die katholische Kirche in Deutschland. Und das sagt mir auch, also sie geben zu, wir wurden hier getäuscht und wir haben uns vor den Karren spannen lassen. Und das ist absolut nicht, was wir wollen. Und ich finde das ganz gut, dass die katholische Kirche sich dementsprechend äußert. Und Politik kann das aber aktuell nicht. Also CDU, CSU können das nicht. Können das
Ja.
nicht zugeben.
Ja. Und ich glaube, das ist sozusagen nur die Spitze des Eisbergs, also ein Beispiel dafür, wie sehr so Desinformation und sozusagen die Struktur der oder die Informationsstruktur der Öffentlichkeit sozusagen funktioniert. Und da ist es eben ganz schwierig, glaube ich, um den größeren Punkt zu machen. Es ist ganz schwierig, sozusagen mit Fakten und sowas Politik zu machen. Und ich glaube, die Rechte in den USA zumindest und ich glaube auch in Deutschland und Europa, die hat es ganz gut verstanden, weil die Politik sozusagen dieses falschen Populismus ist ja sehr emotional und sehr instinktiv. Also es hat nicht viel mit, es ist instinktiv irgendwie so, da spricht eine Frau über Abtreibung, die muss dann irgendwie links grün versifft sein oder was auch immer, ne? Und dann wird halt sozusagen eine Kampagne gegen sie gefahren. Aber was es dann mit der Realität zu tun hat, ist ja ist eine andere Frage. Und ich glaube, in so einer Umgebung ist es schwierig, sozusagen auch überall durchzudringen. Und das führt natürlich auch dazu, dass sich dann so Echokammern bilden und dass dann auch eine geschlechtsspezifische Ausprägung hat, sehen wir ja auch.
Also ich empfehle der SPD, falls sie auf Frau Brosius-Gersdorf verzichten muss, eine Kandidatin zu finden, die sich vielleicht zum Thema Abtreibung noch nie geäußert hat, aber absolut linksliberal ist, was Wirtschaftsfragen angeht. Das würde der CDU, um ehrlich zu sein, das hätte sie dann absolut verdient. Aber machen wir den Sack mal zu. In deinem Buch beschreibst du die Geoökonomie als neue Anatomie der Weltordnung. Was genau verstehst du darunter? Und um das mal auch dran zu hängen an die Beantwortung der Frage, wie sieht denn eigentlich die Beziehung von Staatsmacht und Unternehmensmacht, Konzernmacht in dieser neuen Weltordnung aus? Weil eine Sache habe ich beobachtet bei der Präsidentschaft von Donald Trump, nämlich man denkt ja, dass die mächtigsten Menschen in dieser Konstellation tatsächlich die Tech Bros sind, die Chefs der großen Konzerne, Amazon, Bezos und Co. Aber selbst die sind dann vor Donald Trump gekuscht. Ja? Selbst große Medienkonzerne versuchen sich bei ihm einzuschleimen, um die Erlaubnis zu bekommen, sich zu fusionieren. Also wer hat hier die größte Macht in dieser neuen Welt?
Ja, also zum ersten Punkt, die Anatomie der neuen Weltordnung. Ich unterscheide da oder ich nenne da drei Bereiche, in denen man das ganz gut sieht, wie sich diese neoliberale globale Ordnung verändert. Und der erste Bereich ist die Strategisierung von wirtschaftlicher Interdependenz, also dass sozusagen wirtschaftliche Verbindungen, die zuvor existiert haben, wo man von so einem Positivsummenspiel ausgegangen ist, also globale Integration ist gut für alle, so lautete die neoliberale Erzählung. Das wird jetzt umgedreht in, naja, es gibt bestimmte Verflechtungen, die sind vielleicht gefährlich, zum Beispiel mit China oder Russland oder so. Und die können dann auch instrumentalisiert werden von mächtigen Akteuren. Es können Unternehmen sein oder auch Staaten. Dass sozusagen diese Verflechtung eine eher strategische Natur erhalten und sozusagen dieses Positivsummenspiel sich in so ein Nullsummenspiel wandelt teilweise, ne? Also nicht jede Verflechtung ist gleich viel wert und so weiter und da gibt es klare Hierarchien. Das ist, glaube ich, so der erste Punkt. Und das bedeutet natürlich auch, dass sich alle darauf einstellen müssen und umstellen müssen, ne? Alle beteiligten Akteure. Der zweite Aspekt ist so eine Fragmentierung und Regionalisierung der globalen Ökonomie. Das hat nichts mit Deglobalisierung zu tun. Also das heißt nicht, dass es weniger Globalisierung gibt, sondern einfach, dass die Art und Weise, wie wir globalisieren heutzutage, sich eher entlang regionaler Linien verwirklicht. Also dass sozusagen seit Covid wissen wir eben, dass es vielleicht keine gute Idee ist, irgendwelche medizinische Schutzausrüstung weit weg zu produzieren und irgendwie so Just-in-Time-Production und sowas, also wo dann sozusagen auf Aufträge sofort reagiert wird und es keine Lagerhallen gibt, wo solche Dinge gelagert werden und sowas, das ist vielleicht keine gute Idee ist. Und Donald Trump hat auch seinen Teil dazu beigetragen, dass sozusagen globaler Handel, dass sich Akteure überlegen, ob globaler Handel wirklich dasselbe ist wie sozusagen regionale Lieferketten, die eher oder die weniger dazu geeignet sind, instrumentalisiert zu werden, sage ich mal. Also wenn innerhalb von Europa gehandelt wird, dann gibt es keine dritte Partei, die das sozusagen durchkreuzen kann und die Lieferketten werden dann resilienter. Und da sehen wir jetzt den Beginn sozusagen dieser Fragmentierung und Regionalisierung. Aber das kann natürlich auch mehr Globalisierung bedeuten. Also wenn sozusagen innerhalb von Europa mehr gehandelt wird, dann ist ja trotzdem die globale Ökonomie wächst ja dann oder wird ja größer, auch wenn dann zwischen den Blöcken weniger gehandelt wird und investiert wird. Und die dritte ist, dass sich Staatsmacht verändert und es spielt dann auch rein in die zweite Frage, die du hast. Also Staatsmacht, es bedeutet nicht, dass sozusagen die Geökonomisierung zur Folge hat, dass Staaten irgendwie schwach waren, jetzt wieder stark werden oder sowas. Also im Gegenteil, wenn man sich mal anschaut, wie die neoliberale Globalisierung entstanden ist, die wurde von sehr starken Staaten durchgesetzt. Also in Deutschland war das mit der Agenda 2010, aber auch die USA sozusagen als globale Gestaltungsmacht der neoliberalen Globalisierung. Das waren schon sehr starke Staaten. Ja? Und was sich aber jetzt verändert, ist sozusagen, dass Politik wieder Einzug findet in ökonomische Sachfragen. Also zum Beispiel Verflechtungen mit China sind jetzt längst nicht mehr nur ökonomische Verflechtungen, wie zum Beispiel Angela Merkel es immer hochgehalten hat, sondern das sind auch Verflechtungen, die potenziell Folgen für nationale Sicherheit haben. Und da muss man sich dann überlegen, welche man eingehen will und welche nicht. Und Staatsmacht verändert sich da in dem Sinne, dass der Staat ein proaktiver Staat wird. Also der Staat der neoliberalen Globalisierung war immer so ein bisschen passiv. Der hat halt heimische Sozial- und Arbeitssysteme angepasst an die Globalisierung. Und der geoökonomische Staat nutzt sozusagen die Verflechtungen, die entstanden sind in der neoliberalen Globalisierung, um Politik zu machen. Ja.
Du sprichst ja auch von dem Primat der Politik, aber wenn wir uns zum Beispiel Deutschland anschauen, dann erleben wir vielerorts so eine Rückkehr alter neoliberaler also Reflexe. Friedrich Merz ist ja Posterchild für den 80er Jahre Neoliberalismus auf Speed sozusagen. Kürzungen, Austerität, Schuldenbremse. Wie passt das zusammen in dieser Welt der Geoökonomie, in der auch eigentlich der Staat investieren müsste? Wir haben ja jetzt gesehen, Elon Musk hatte, keine Ahnung, einen schlechten Tag, hat den Außenminister von Polen sozusagen beleidigt, hat der Ukraine gedroht, damit seine, wie heißt das, da sein
Starlink.
Starlink genau abzuschalten, nur weil er praktisch schlechte Laune hatte. Und da, die Staaten bezahlen dafür. Aber ein einzelner Unternehmer könnte sozusagen einen Switch machen und dann funktioniert das alles nicht mehr. Gleichzeitig haben wir eine Politik, wie gesagt, in Teilen von Europa und in Deutschland, die weiterhin auf diese Reflexe setzt. Das heißt, sparen, 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 den Sozialstaat sozusagen kaputt machen und keine staatlichen Investitionen in genau solche Sachen, wie tatsächlich notwendig werden, wie zum Beispiel eigene Raketen, eigenes Starlink, sagen wir mal so, eigene Satelliten. Also, wie passt das mit dieser neuen Geoökonomie zusammen?
Also der Umstand, dass wir sozusagen in so eine geoökonomische Ordnung reinkommen, heißt ja nicht, dass sozusagen die neoliberale Globalisierung von heute auf morgen verschwindet, sondern es ist ja ein Prozess. Also ich versuchen im Buch auch immer klar zu machen, dass wir sozusagen in der Transformation gerade sind. Und das Schöne sozusagen an so einer, an der Idee, dass das Neue nie wirklich neu ist, sondern auf dem Alten aufbaut, ist ja, dass man dann sagen kann, naja, natürlich ist es so, dass selbst in der neoliberalen Globalisierung gab es noch viele Bereiche, die sozusagen sehr keynesianisch geprägt waren. Also quasi aus der vorhergehenden Weltordnung noch übrig geblieben sind. Also wenn man sich jetzt sozusagen so die Struktur der Sozialsysteme in Deutschland oder sowas anschaut, die hat sich ja bis in die 2000er Jahre eigentlich kaum verändert, obwohl da schon Globalisierung und sowas voll im Gange war. Und natürlich sind dann so Leute wie Friedrich Merz, der sozusagen wirtschaftspolitisch irgendwie aus den 80er, 90er Jahren kommt, der verändert ja nicht seine Weltsicht, nur weil sich die Welt um ihn herum verändert. Also, der passt die natürlich an, ne? Man sieht es zum Beispiel an so Sachen wie
Ja,
der
er ist keine
Schuldenbremse.
Angela Merkel.
Genau, aber man sieht es ja an so Sachen wie der Schuldenbremse, dass hättest du ihn jetzt vor 5 Jahren gefragt, wäre er natürlich total dagegen gewesen, da überhaupt was zu machen, ne? Weil das ja
Ich habe
eine.
ihn, also 5 Minuten vor meinem Wahlende hat man ihn noch gefragt und
Ja,
er war
gut,
dafür.
das war ja eine strategische
Ja.
Inszenierung gegen Habeck und so, aber ja, ne, ich glaube, er sieht schon die, ne, also Hegel hat ja gesagt, Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit und er sieht jetzt ein, um handlungsfähig zu bleiben, muss man halt irgendwie das Militärbudget erhöhen. Da kann man dem auch kritisch gegenüberstehen und so, aber es ist schon mal, sag ich mal, signifikant, dass so eine Urüberzeugung, so ordoliberaler CDU-Männer, wie die Schuldenbremse ist gut und richtig und sowas, das ist sozusagen aufgeweicht und aufgebrochen wird. Also ich finde, da sieht man sozusagen den Übergang von der neoliberalen, der postneoliberalen Ordnung. Friedrich Merz würde jetzt natürlich denken, ne, seine Rezepte, wie man irgendwie Wirtschaftskrisen bekämpft und sowas aus den 80er, 90er Jahren sind immer noch aktuell. Aber dem ist ja nicht so. Und er ist ja auch nicht alleine. Ne? Er ist ja umgeben sozusagen von dem politischen System, was und von der Realität, die dem natürlich auch Grenzen setzt. Genau. Und die andere Sache mit der Unternehmensmacht und Elon Musk und sowas. Ich glaube, es ist auch wichtig, das sozusagen zu verstehen, dass in der geoökonomischen Ordnung der Staat nicht als sozusagen als Machtfaktor alleine zurückkommt, sondern dass es immer darum geht, dass sich sozusagen soziale Beziehungen oder soziale Kräfteverhältnisse langsam verändern. Also was man jetzt zum Beispiel auch gesehen hat in den USA mit der Inauguration von Donald Trump und dass da diese 4 oder 5 Tech-Executives oder wie viele es auch waren, in der ersten Reihe waren. Das hat ja eine doppelte Bedeutung, doppelte Symbolik. Zum einen ist es so, dass diese Leute vor dem Kabinett sozusagen standen bei dieser Inauguration. Also man hat erst die Gesichter von Mark Zuckerberg und Elon Musk und sowas und Jeff Bezos gesehen und danach erst die eigentlichen Autoritäten, nämlich die Ministerien oder die Minister. Also das ist sozusagen, das ist ein Ausdruck der Macht dieser Unternehmen. Und gleichzeitig sind sie ja alle sozusagen, waren sie ja alle mal irgendwie Demokraten oder waren irgendwie so liberale Gestalten und sowas. Vor allem Zuckerberg und Elon Musk waren ja relativ nah an den Demokraten. Und jetzt sozusagen kommen sie dahin und they're bending the knee sozusagen. Ich weiß gar nicht mehr, was auf Deutsch sagt. Ne? Die machen da einen Knicks vor Trump
Knicks,
sozusagen.
Kniefall, ja.
Genau, einen Kniefall. Und das hat ja diese doppelte, daran sieht man auch schön diese geoökonomische, ja, sag ich mal, die zwei Seiten davon. Ne? Das Unternehmensmacht natürlich sehr wichtig ist, also in einer verflochtenen Welt sind Staaten, die andere Staaten zu etwas zwingen wollen, auch darauf angewiesen, dass diejenigen, die diese Verflechtung aufrechterhalten, nämlich Unternehmen, dass die halt mitmachen. Aber gleichzeitig kann man sie ja sozusagen stärker instrumentalisieren, weil wir in einer viel unsicheren Welt leben, weil sicherheitspolitische Erwägungen eine viel größere Rolle spielen als noch vor wenigen Jahren. Also da sieht man, dass sich sozusagen diese Verhältnisse verschieben, aber nicht immer auf eine Seite hin oder nicht, es ist nicht immer eindeutig, was da genau passiert. Und deswegen muss man auch genau hinschauen. Also das Starlink-Beispiel in Elon Musk geht super, finde ich. Da sieht man zugleich sozusagen die Macht einer einzelnen Person oder eines einzelnen Unternehmens und gleichzeitig auch die Begrenzung dieser Macht, ne? Also er kann trotzdem nicht irgendwie gegen Trump machen. Er kann da drohen, dass er eine dritte Partei aufmacht in den USA und sowas und dann sagt Trump einfach, ja, der ist ja eigentlich Südafrikaner, den könnte man ja abschieben. So. Und ich bin der Präsident und ich kann auch Gesetze verändern und wir könnten sozusagen Leute, die die Staatsbürgerschaft erworben haben, könnten wir ja so behandeln, als wären sie keine Amerikaner. Das kann man ja gesetzlich regeln. So, und ich finde, daran sieht man das eigentlich ganz gut. Also es ist ein sehr gutes Beispiel von der Macht, aber auch von der Begrenzung dieser Unternehmensmacht in der Geoökonomie.
Meine Frage auch andauernd, wenn ich mir diese geoökonomische Welt angucke, wie steht sie zu Demokratie, Gewaltenteilung, Rechtsstaat? Sind das alles Institutionen, die früher oder später, naja, vor der Geoökonomie einknicken müssen? Werden wir alle zunehmend zu autoritären Staaten werden und werden uns diese Institutionen, Demokratie, Gewaltenteilung, Rechtsstaat zunehmend entzogen werden, um die Handlungsfähigkeit eines Staates in der geoökonomischen Welt einfacher zu gestalten, weil alles, was wir mit diesen Institutionen haben, Demokratie, Gewaltenteilung, Rechtsstaat, die Idee dahinter ist ja, bestimmte Vorgänge auch zu, also langsamer zu gestalten, damit man sie durchdenken kann. Aber in der geoökonomischen Welt, vor allem die Donald Trump zeigt, geht es ja hauptsächlich darum, dass eine Person sozusagen bestimmt, wo es lang geht. Und das geht ja mit diesen Institutionen nicht.
Ja, es wäre eine Möglichkeit natürlich. Ich will aber auch darauf hinweisen, dass ja sozusagen die Zeit der neoliberalen Globalisierung ja auch keine Hochzeit des demokratischen Kapitalismus oder sowas war, weil viele der Dinge, die durchgedrückt wurden, also wenn man jetzt wieder an Schröder und die Agenda 2010 denkt und diese Bastardpolitik, die sogenannte, die war ja auch relativ autoritär in vielen Dingen, ne? Da wurde ja auch gesagt, also dieses Kürzel von Tina, there is no alternative. Das kommt ja aus der Zeit von Thatcher und Reagan und sozusagen die Beschreibung und die Charakterisierung dieser Politik, dieser neoliberalen Politik. Die war ja auch nicht sehr demokratisch, ne? Also Quinn Slobodien, der Historiker, spricht da von Encasement. Der sagt, dass sozusagen die Globalisierung dazu geführt hat, dass Wirtschaftspolitik sozusagen aus den Händen von demokratischer Willensbildung herausgenommen wurde und auf so einer transnationalen Ebene verrechtlicht wurde und sozusagen dann Wahlen gar keinen richtigen Einfluss mehr auf Wirtschaftspolitik haben konnten, weil es ja eh klar war, was man machen musste. Also es war auch schon sehr autoritär, in vielen Dingen. Ich glaube, jetzt in der geoökonomischen Welt könnte es natürlich so sein, dass dann sozusagen eine Abfolge von Notzuständen oder sowas dazu führt, dass dann Regierungen die Macht an sich reißen. Vor allem, ich glaube, vor allem im Hinblick auf so Klimakatastrophen und sowas könnte das sein, dass dann Staaten einfach sagen, ja, wir müssen jetzt strategische Ressourcen bilden und wir müssen sozusagen Leute dazu zwingen, bestimmte Maßnahmen zu treffen, um sich vor Klimakatastrophen zu schützen. Und außerdem müssen wir auch irgendwie hochrüsten, weil es wird Kriege um Wasser geben und sowas und wir müssen da irgendwie ja, geradliniger vorgehen oder sowas. Das könnte alles sein, aber es ist ja eine Frage von politischer Aushandlung und auch von politischen Kräfteverhältnissen. Also keine Regierung der Welt kann es ja sozusagen gegen den Widerstand des größten Teils der Bevölkerung für immer durchziehen, ne? Also es
Sehen
ist
wir ganz gut in Ungarn gerade.
genau. Ja, aber ich finde also, es ist wirklich eine Frage von wie man damit umgeht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an den Kalten Krieg zurückdenken, das war ja auch eine sehr, zumindest von der Erzählung her, eine sehr bedrohliche Kulisse. Da gab es die Gefahr eines Atomkriegs und die zwei Blöcke, die da um Supremacy streiten und sowas auf globaler Ebene. Und trotzdem hattest du relativ funktionierende Demokratie, relativ lebendige Demokratien im Westen zum Beispiel. Die waren auch nicht toll und ohne Fehler und sowas. Aber die haben ja auch funktioniert, ne? Es war ja nicht so, dass jetzt sozusagen die westlichen Demokratien autoritärer geworden sind. Sondern da wurde ja auch gestritten um so Sachen wie Aufrüstung und sowas, ne? Also diese Pershing-Raketendebatte und so in den 80ern. Und die ganze Bewegung gegen Atomkraft, was ja auch Folgen hat für den Wettbewerb, Systemwettbewerb im Kalten Krieg, die haben ja trotzdem stattgefunden und die Studentenproteste und diese ganzen Sachen, ne? Also es war eine relativ lebendige demokratische Bewegung innerhalb dieser relativ starren Konfrontation zwischen zwei Blöcken und sehr geopolitisch aufgeladenen Zeit. Und ich finde, es spricht jetzt nichts dafür oder dagegen, dass wir sowas auch in der geoökonomischen Welt sehen. Wir müssen halt nur wachsam sein, ne? Also wenn jetzt uns gesagt wird, es ist ohne Alternative, dass wir jetzt alle aufrüsten und dass wir die Schuldenbremse aufbrechen, nicht etwa für irgendwelche Investitionen gegen den Klimawandel oder sowas, sondern damit wir irgendwie mehr Panzer und Raketen und sowas kaufen sollen. Und man kann nichts machen, man muss da mitgehen. Dann würde ich das schon in Zweifel ziehen. Oder beziehungsweise es ist etwas, was debattiert werden sollte und nicht was einfach abgesegnet werden sollte. Ja.
Okay, du hast ja jetzt schon mehrmals angedeutet, dass es auch vor allem in dem Buch um diese Transformation geht und dass die noch offen ist. Also sie kann in verschiedene Richtungen gehen. Welche denn? Also was ist so das Worst-Case-Szenario und Best-Case-Szenario? Und was bedeutet das auch für progressive Politik?
Also ein Worst-Case-Szenario wäre natürlich eine Welt, die so von so schwer bewaffneten Nationalstaaten oder sowas geprägt ist, die sich nicht mehr vertrauen und wo sozusagen globale Kooperation auseinanderbricht. Vor allem in Bezug auf Klimawandel und sowas finde ich sowas ganz gefährlich. weil es doch ein hohes Maß an internationaler Koordination erfordert und auch Lastenteilung und sowas, also die Klimakrise. Das wäre wahrscheinlich irgendwie so eine Welt von so eine Mad Max apokalyptische Welt von rivalisierenden Nationalstaaten wäre wahrscheinlich das Worst-Case-Szenario. Best Case wäre natürlich, wenn, also aus meiner Sicht jetzt, wenn sozusagen die Veränderungen in der globalen Ordnung und die Krisen und die strukturellen Notwendigkeiten Bevölkerung dazu bringen würden, sozusagen diese neue Realität anzuerkennen und dann versuchen würden, darauf eine neue Welt zu bauen. Also selbst in einer 2,5-Grad-Welt, die von geopolitischen Spannungen geprägt ist, kann man ein gutes Leben führen, sag ich mal. Oder gibt es gute, bessere und schlechtere Versionen von, wie Gesellschaften aussehen können. Und dass man sozusagen diese Shifting Baseline als gegeben einfach hinnimmt. Das ist einfach so, wir leben jetzt halt in einer Welt, die anders ist als vor 20 Jahren. Aber wir können trotzdem was daraus machen, ne? Wir haben demokratischen Einfluss, wir können sozusagen immer noch miteinander reden. Die Welt ist auch in vielen Belangen viel besser geworden. Also es sozusagen der Umstand, dass wir global kommunizieren können und dass wir reisen können und sowas, ist ja schon ein Riesenvorteil. Das hatten wir in den 1930er Jahren nicht, wo die meisten Leute sich nie aus ihrem, keine Ahnung, 10 Kilometer Umkreis und sowas rausbewegen konnten. Das heißt, es gibt viel mehr Möglichkeiten heutzutage und wir haben auch die historische Erfahrung und diese ganzen Sachen. Es wäre sozusagen das Best-Case-Szenario, dass man dann da irgendwie eine Verständigung findet. Und für progressive Politik, denke ich, bedeutet es, dass man auf jeden Fall nicht, dass man daran festhalten sollte, dass sozusagen linke oder progressive Politik immer international ist. Also es gibt keine gute nationalistische linke Politik oder sowas. Ne? Sowas gibt es nicht. Selbst in Zeiten selbst wenn man sozusagen beklagt, dass Arbeitsplätze ausgelagert werden und dass Migration irgendwie die Kommunen überfordert und sowas, was ja alles sein kann, es streitet ja alles gar nicht ab. Selbst in so einer Welt, wo sowas Realität ist, muss man trotzdem globale Antworten auf lokale Probleme finden. Und ich glaube, wenn man damit aufhören würde, dann würde man sozusagen denjenigen, die das Original sind, nämlich die Nationalisten und die Protektionisten und so, dann würde man denen eigentlich nur Futter geben oder sozusagen deren Existenz rechtfertigen und dann würden die Leute wahrscheinlich auch zum Original laufen. So. Ich glaube, progressive Politik muss international bleiben. Auch weil die Herausforderungen, die werden ja nicht kleiner. Es ist ja nicht so, dass sich jetzt die Probleme, die wir heute haben, besser national lösen lassen. Das ist ja Unsinn. Also man sieht ja, dass die Klimakrise und selbst die Geökonomisierung der Weltwirtschaft sind ja transnationale Phänomene. Ja.
Also an der Stelle kann ich mal kurz aus dem privaten Umfeld erzählen. Mein Dad und mein Bruder fahren jedes Jahr angeln nach Norwegen. Dieses Jahr wieder. Und sie haben ein Wetter wie auf Mallorca, sagt mein Vater. Das hat er noch nie erlebt. Er fährt seit Jahr, also praktisch Jahrzehnten nach Norwegen. Sie können über den Tag hinweg nicht angeln gehen, weil die Sonne so brennt und weil es so heiß ist. In fucking Norwegen. Das heißt, sie schlafen am Tag und gehen nachts angeln und die Sonne geht ja nicht wirklich unter aktuell. Und das zeigt auch, so also, der Klimawandel ist voll da. Und trotzdem wird es irgendwie versucht, im familiären Umfeld noch so zu tun, als ob alles in Ordnung ist, was das Klima angeht. Es wird halt heißer. Das war schon immer so. Ja. Wir hatten schon immer Klimaphasen, wo es heißer wurde. Und die sagten, ja, okay, redet euch das mal ein.
Naja, es sind ja zwei, da gibt es ja zwei, es hat ja zwei Aspekte. Der eine ist halt, so wie du sagst, man sollte das halt nicht leugnen. Also wir leben halt in einer Welt, die eigentlich schon wir sind ja nicht sozusagen vor dem Klimakollaps, sondern wir sind ja
Wir sind mittendrin, ja.
ja, mittendrin. Aber gleichzeitig heißt es ja nicht, ich meine, das eröffnet ja auch viele Handlungsmöglichkeiten, ne? Wenn wir sozusagen schon in der Katastrophe sind und nicht sozusagen auf die Katastrophe von außen draufschauen, wie auf so ein apokalyptisches Szenario, was irgendwann mal eintreffen wird und wir waren immer nur davor, sondern man sagt, okay, wir sind in dieser Realität, was tun wir jetzt? Dann ist es politisch viel fruchtbarer und hat auch Effekte auf den Klimawandel selbst, weil wir ja, naja, jedes Zehntel Grad zählt ja. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt einfach sagen können, ja, jetzt, das ist auch egal, dann gehen wir halt nachts angeln und Ist auch wurscht alles. Es ist de facto nicht so. Und es ist empirisch und analytisch und alles überhaupt nicht der Fall. Und deswegen ist es ganz wichtig, sozusagen, das anzuerkennen und dann gleichzeitig aber halt Konsequenzen daraus zu ziehen, die nicht fatalistisch sind.
Okay, also auch ergänzen möchte ich, also diese Idee, dass linke Politik auf nationaler Ebene funktioniert, das hat ja Sarah Wagenknecht mit ihrer BSW. Aber das kommt eher so in die Richtung von dem, was Elon Musk auch argumentiert, nämlich die Abschaffung von Empathie. Und zwar nicht nur innerhalb einer Gesellschaft, sondern gegenüber anderen Menschen. Ja? Und das ist für mich, glaube ich, das Allergefährlichste, was in der aktuellen Entwicklung ist. Also wenn man Empathie abschafft, nicht nur gegenüber Menschen, die einem nahestehen, sondern auch gegenüber Fremden, dann komme ich wirklich in eine Welt, in der ich, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr leben möchte oder auch kann. Ja, also das ist auch so. Also ich glaube, es gibt kein anderes Lebewesen, das auf dem Planeten, das dazu fähig ist, Empathie zu empfinden und gleichzeitig die Fähigkeit hat, Empathie sozusagen als eine Schwäche darzustellen und als Krankheit. Und das macht Menschen auf der einen Seite wirklich zu wirklich einer interessanten Spezies und auf der anderen Seite zu, glaube ich, der verabscheuendsten Spezies überhaupt.
Ja, schon ist gut. Ich meine, Elon Musk, also ich glaube, das Problem ist nicht, dass Leute das behaupten. Es gibt immer Leute, die wahrscheinlich selber nicht so viel Empathie mit ihren Mitmenschen haben und dann denken, dass es eine gute Idee ist. Ich glaube, das Problem unserer Zeit, sozusagen das politökonomische Problem, ist, dass diese Leute zu viel Macht haben. Also warum jemand wie Elon Musk hat ja nicht Macht, weil er besonders intellektuell oder politisch oder irgendwie talentiert ist, sondern einfach, weil er viel Geld hat. Und das kommt halt dann dabei raus, ne, dass dann halt Leute, die sozusagen charakterlich nicht geeignet sind, anderen Ratschläge zu geben, dann sozusagen so eine Plattform haben, wo sie das dann machen können. Aber ich meine, das ist ja auch lächerlich. Widerspricht ja allem, was Menschsein und sowas ausmacht, ne? Also das kann ja jeder in seinem eigenen Umfeld sehen, dass er, natürlich gibt es irgendwie den einen Komischen, der dann wahrscheinlich keine Empathie gegenüber anderen empfindet, aber es ist ja komplett schwach, also es macht ja gar keinen Sinn.
Ja, es widerspricht auch der Evolution des Homo sapiens. Ja, also wenn wir Beweise davon haben, die Wissenschaft bringt ja permanent Beweise davon, dass vor 10.000, 13.000 Jahren Leute in einer Höhle sich schon um andere Mitmenschen gekümmert haben, auch medizinisch, ja, die im Prinzip nichts zur Allgemeinheit oder zur Sippe beigetragen haben, aber es ist trotzdem sich darum gekümmert wurde, dass diese Menschen weiterleben konnten. Dann zeigt mir ja, dass Empathie überhaupt nur die Empfindung war, die zum Überleben der Spezies beigetragen hat und sie ermöglicht hat. Sonst wären wir schon vor 10.000 Jahren ausgestorben, wenn es das nicht gäbe.
Ja, sicherlich. Und auch so, man weiß ja auch, dass Kooperation und sowas auch ganz, also ganz zentral ist sozusagen für die menschliche Entwicklung und so. Ja,
Ja,
von daher ist.
nicht nur für die menschliche Entwicklung. Ich habe hier ein Buch von Dirk Brockmann, Survival of the Nettest. Also Kooperation ist, was Evolution angeht, von dem ersten Einzeller sozusagen, im Prinzip das, was am erfolgreichsten ist in der Evolution und in der Strategie zu überleben. Okay, Milan, es war mir eine Freude. Hast du denn noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer und die Zuschauer?
Nicht wirklich, außer ich will jetzt nicht sagen, lest mein Buch, aber lest Bücher. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ich glaube,
Ganz
so,
viele
ich habe
Bücher.
jetzt. Also, was du jetzt am Schluss erwähnt hast mit Elon Musk, ist ja auch das Produkt von Menschen, die zu wenig lesen und zu wenig Bildung haben. Und ich weiß nicht, ob es jetzt bei ihm speziell an seiner Intelligenz liegt oder so. Das glaube ich jetzt eher nicht. Ich glaube, es liegt eher daran, dass er halt wenig gebildet ist und dann solche Sachen sagt. Also lest Bücher, ist ganz wichtig. Ich unterrichte ganz viele Studierende sehe ich da während eines akademischen Jahres. Und meine Studien sind alle ganz toll und sowas, aber was ich schon bemerke, ist, dass Leute sozusagen, je mehr sie so, oder je weniger sie sich Zeit nehmen, um, keine Ahnung, im stillen Kämmerlein oder sowas sich mit etwas auseinanderzusetzen, sondern konstant von irgendwelchen Sachen bombardiert werden auf Social Media und sowas, desto weniger kreativ und aufgeschlossen sind sie. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sozusagen in unserer Zeit. Es hat jetzt nichts mit meinem Buch zu tun, könnt irgendwas lesen, aber der Sommer ist ja eine gute Zeit, um sich Zeit zu nehmen, um Sachen zu lesen. Da ist eh nicht so viel los, wahrscheinlich so nachrichtenmäßig und sowas hoffentlich. Und da kann man auch mal ein bisschen weniger aufs Handy schauen, ein bisschen mehr in Bücher oder auf andere Menschen oder sowas. Ja, aber ja, es sollte jetzt kein Ratschlag sein, es ist einfach nur etwas, was mir jetzt bei dieser Elon Musk-Geschichte in den Sinn gekommen ist.
Sehr gut, Milan. Ich freue mich schon auf zukünftige Werke von dir. Dann bist du natürlich auch wieder herzlichst hier eingeladen. Hat mir Spaß gemacht und wir hören und sehen uns. Bis dann. Tschüss. Tschü.
Ja, vielen Dank, ciao.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Ich habe heute den wunderbaren Alexander Thiele hier wieder zu Gast. Er ist ja gerade viel in Film, Fernsehen und Radio unterwegs aufgrund aktueller Ereignisse, über die wir sicherlich gleich noch sprechen müssen. Aber ich hatte dich schon vor Monaten angefragt wegen einem wunderbaren Buch, das heißt Machtfaktor Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht im System des Grundgesetzes, erschienen im Campus Verlag, dort in digitaler und analoger Form zu haben. Der Verlag hat mir ein Exemplar zur Verfügung gestellt. Ich habe es schon. Es ist so wunderschön und inhaltlich so toll. Und Alexander, schwere, schwere Kritik an dir. Wie kannst du es nur wagen, so eine Regierungs-, Verfassungs- und Gerichtskrise auszulösen, nur um dein Buch zu verkaufen?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Jenny. Ja, das ist natürlich ein lang geplanter Coup von mir gewesen. Schon vor Monaten habe ich die rechte Bubble infiltriert, damit sie sich dann gegen die Richternominierung stellt. Und genau am Tag des Erscheinens meines Buches, das scheint nicht, es ist am 17.07. ist es erschienen, genau dann sozusagen den Höhepunkt zu erreichen, damit mein Buch sich dann natürlich fantastisch verkauft. Also es hat alles gut geklappt.
Wunderbar für dich, für uns alle anderen super schlecht, ja.
Ja, das ist mir egal. Das ist mir
Ja,
wurscht.
das war mir klar, dass dir das egal ist. Nee, Spaß beiseite. Ich habe es, ich muss jetzt ein Geständnis machen. Ich habe wie jede Verfassungsrichterinnenwahl in den letzten Jahren praktisch null begleitet, weil das eigentlich so eine normale Sache ist. Es wird vorgeschlagen, es wird gewählt, es wird nicht groß rumdiskutiert, weil das, also ich verstehe diesen ganzen, ich verstehe diesen ganz, diese ganze Empörung nicht, den Skandal nicht und ich verstehe auch nicht, wo das alles herkam auf einmal. Deswegen bin ich so ein bisschen, wie die Füße mir weggezogen unter der Realität, in der ich bisher gelebt habe. Deswegen, Alexander, erklär mir doch mal, was bei Frau Borsius-Gersdorf schiefgelaufen ist, was da passiert ist, damit ich verstehe, was hier eigentlich los ist. Weil ich verstehe gar nichts mehr.
Ja, also das, was mir wichtig ist, und ich habe ja dann auch gemeinsam mit zwei Kolleginnen und Kollegen einen offenen Brief der Staatsrechtslehre initiiert. Was uns wichtig war, ist erstmal festzuhalten, wer hier überhaupt nichts falsch gemacht hat. Und das ist eine wirklich renommierte Wissenschaftlerin, nämlich Frau Borsius-Gersdorf. So, das muss man, glaube ich, erstmal ganz klar machen. Und zwar ganz unabhängig davon, ob man ihre wissenschaftlichen, die übrigens Positionen teilt, die übrigens wirklich im, ich sag mal, in der Mitte angesiedelt sind. Da gibt es viel radikalere Ansichten, sowohl nach links als auch nach rechts. Also Frau Borsius-Gersdorf hat erstmal überhaupt nichts falsch gemacht, sondern sie hat in Potsdam gesessen und bekam irgendwann einen Anruf oder eine Mail, ich weiß nicht, wie das gelaufen ist, und wurde von den Parteien gefragt, also in dem Fall von der SPD natürlich, ob sie sich vorstellen könnte, Verfassungsrichterin zu werden. Das ist der normale Weg. Man fragt hinten rum mal nach. Man sucht sich jemanden aus, von dem man glaubt, dass der konsensfähig sein könnte. Auch für die andere Seite, also für die CDU/CSU, und das ist gemacht worden und die CDU/CSU war mit an Bord. Frau Borsius-Gersdorf wird gefragt, ist eine ehrenvolle Aufgabe, also überlegt sie, mache ich das nicht, kommt dann zum Ergebnis, ja, sie wird das übernehmen wollen. Das Ganze geht dann ganz normalen Gang und als die Namen auftauchen, dann irgendwann werden die in der Regel publik, geht relativ schnell eine Spirale im Netz vor allen Dingen zunächst einmal los, über deren genauen Ursachen und Orte man sicherlich noch genauer recherchieren müsste, die ihr mit teilweise wirklich unverfrorenen, verfälschten und diffamierenden Vorwürfen diese Kandidatur nicht nur madig machen, sondern auch ihre wissenschaftliche Reputation praktisch vollständig in Frage stellen, sie teilweise als Verfassungsfeindin darstellen, was demnach gerade absurd ist. Sie ist Herausgeberin eines der bedeutendsten Kommentare zum Grundgesetz. Sie ist eine anerkannte, renommierte Staatsrechtslehrerin. Es ist also wirklich abwegig, was da passiert und was ihr vorgeworfen wird. Und das nimmt solche bizarren Züge an, dass das dann irgendwann auch offensichtlich in Teile der CDU-CSU-Fraktion überschwappt, die, nachdem sie eigentlich schon ihr Okay gegeben hatten, plötzlich das wieder aufdröseln. Und das ist der eigentliche Skandal an der ganzen Geschichte, denn diese Kooperationsbereitschaft, diese Kooperationswilligkeit im Hinblick auf gegenseitig vorgeschlagene Kandidaten, die natürlich dann nicht jeweils der eigenen Auffassung vollständig entsprechen, das ist ja nun mal die Idee der alternierenden Vorschläge, um sicherzustellen, dass eben alle Positionen, die es so gibt, auch die, die mir nicht möglicherweise gefallen, am Gericht vertreten sind. Und dieser Skandal besteht also darin, dass das aufgelöst worden ist, dieser Comment, der eigentlich gut funktioniert hat und der insbesondere auf dem Rücken von Frau Kaposius-Gerstorf ausgetragen wurde jetzt.
Also was ich so ungefähr mitbekommen habe, dass es auch da so eine konstatierte Aktion von Pro-Leben gab, die offensichtlich grundsätzlich was gegen Abtreibung haben und Frau Gerstorf wohl argumentiert habe, dass Artikel 1 Grundgesetz Menschenwürde nicht so gut passt als verfassungsrechtliches Argument bezüglich der Abtreibungsrecht. Orientierung in Deutschland, sondern dass sie eher mit Artikel 2 argumentieren wollte und dass jetzt alle halt damit durchdrehen und ihren Strick draus drehen wollen, dass sie angeblich Föten keine Menschenwürde attestieren würde. Und da bin ich jetzt so in dem Spleen angekommen, dass das offensichtlich auch von den USA finanzierte Organisationen sind, die hier eine ganz klare, einen ganz klaren Angriff fahren auf das Abtreibungsrecht in Deutschland, das in meinen Augen viel zu rigide immerhin immer noch ist. Ja, also ich finde, in den ersten 3 Monaten sollte das grundsätzlich straffrei sein und da sollte sich keiner mehr einmischen, keine Zwangsberatung mehr gemacht werden müssen und sowas alles. Das hatten wir in der DDR auch alles schon. Ja, also und das ist übrigens mehrheitsfähig. Ja, also 80% der Deutschen sagen, ja, das können wir so machen. Und
In der Tat.
da verstehe ich nicht, wie sich eine ganze Fraktion oder Teile einer Fraktion von einer Minderheit finanziert von externen Ländern und deren verquerer Weltsicht hier also vor den Karren spannen lassen können, entgegen der Mehrheitsmeinung in Deutschland, die bei weitem nicht so rigide übrigens ist, wie es hier weiß gemacht wird. Gestern erst wieder bei Lanz, da saß der Typ von NZZ und argumentiert irgendwie mit Gott und diesem ganzen Bullshit. Ja, also dieser religiöse Fanatismus, der jetzt hier Einzug hält, der nichts mit der Re Lebensrealität übrigens der deutschen Mehrheitsgesellschaft zu tun hat, ist
Ja,
mir also ein absoluter Graus.
also wo das jetzt genau herkommt, wie das finanziert wurde, dazu kann ich nichts sagen. Das weiß ich einfach auch nicht. Mir ist wichtig, dass Ihre wissenschaftliche Position richtig dargestellt wird. Und ich glaube tatsächlich, dass es hier auch gezielt falsch deswegen dargestellt wurde, weil eben das, was sie eigentlich vertritt, eben bei 80% der Bevölkerung eigentlich mehrheitsfähig ist. Wenn man das gemacht hätte, hätte man schnell gemerkt, damit kriegen wir sie eigentlich nicht so richtig. Denn sie ist eigentlich verglichen mit der aktuellen Rechtslage, will sie marginalste Veränderungen eigentlich nur haben, die lediglich diese etwas seltsame Situation beseitigt, dass eine Frau zwar innerhalb der ersten 12 Wochen nach Beratung und Wartezeit straffrei abtreiben kann, aber immer noch rechtswidrig handelt, also bemakelt ist. Also ihr wird immer noch gesagt, du, 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 das war aber eigentlich nicht in Ordnung, ne? Aber wir lassen es jetzt mal durchgehen. Dieser Zustand, der ja ein unbefriedigender ist und der übrigens auch einer der rigidesten ist in ganz Europa, einschließlich des katholischen Irlands übrigens, die die Straffreiheit in den ersten 12 Wochen haben. Also die Katholiken sehen das da in Irland offensichtlich schon ganz anders. Das wollte sie.
Das
Wenn
war
man das.
übrigens eine Entscheidung eines Bürgerrates in Irland.
Ja, genau. Also es war am Ende tatsächlich hat die Bevölkerung sich mit großer Mehrheit dann dafür ausgesprochen. So ist es. Das ist ihre Position. Die ist weit weg von dem, was ihr eben vorgeworfen wurde. Und was ihr vorgeworfen wurde, war eben, dass sie quasi bis kurz vor der Geburt, ich zitiere jetzt mal, Kinder zerschreddern will. Und natürlich wäre das auch eine Auffassung, wenn sie die hätte, die ist natürlich untragbar, aber sie hat sie nicht. Sie hat
Nein.
sie nie vertreten, sie hat sie nie artikuliert, sie hat ein sehr ausgewogenes Konzept, das übrigens völlig fein auch damit wäre, Jenny, dass in den ersten 12 Wochen zwar die Abtreibung straffrei und auch nicht rechtswidrig ist, aber dass es trotzdem noch ein Beratungskonzept gibt, sagt sie, kann man machen. Und dass es trotzdem noch eine Wartezeit gibt, kann man machen. Ja, das ist sozusagen völlig offen. Sie wollte nur diese Bemakelung der Rechtswidrigkeit der Frau in diesen ersten 12 Wochen wegkam. Also eigentlich eine sehr nachvollziehbare und von der großen Mehrheit übrigens auch der Unionswählerinnen und Wählern getragene Ansicht. Und um das wirklich ablehnen zu können, musste man es zuspitzen, musste man es möglicherweise auch verquer darstellen. Diese ganze Debatte ist juristisch nämlich wirklich extrem kompliziert. Sie bewegt sich in dem Spannungsfeld zwischen dem Recht auf Leben, dem Recht auf Menschenwürde, was vielleicht zwei der schwierigsten Grundrechte überhaupt sind in ihrer sozusagen Bewertung vor der Geburt, um die geht es hier ja. Das ist ein Diskurs, der läuft eigentlich schon seit immer, muss man sagen, und eben auch schon seit 75 Jahren unter dem Grundgesetz. Eine Lösung haben wir dafür noch nicht gefunden. Und das, was Frau Kobosius-Gersdorf hier macht, ist eine Möglichkeit, wie man das lösen kann, dass die Widersprüche vermeidet, die die Rechtsprechung teilweise eben herbeiführt. Ich will da nicht in die Details gehen, weil es viel zu kompliziert ist. Aber weil es so kompliziert ist, lässt es sich natürlich auch wunderbar vereinnahmen, ne? Weil es eben nicht klar ist, weil es Wissenschaft ist. Ja, ich habe heute mit einer Kollegin telefoniert, die meinte, naja,
Du und deine
also,
Wissenschaft, die ist doch jetzt total.
ja, es sieht so aus, ja. Ich habe heute mit einer Kollegin telefoniert und gesagt, ja, das Problem ist, wir haben eben eine Jurawissenschaft, ist eben Text, Deutsch steht da sozusagen, stehen deutsche Worte, deutscher Text. Und deswegen glaubt irgendwie jeder, da mitreden zu können und das zu verstehen beim ersten Lesen. Das würde man bei einem Astrophysiker überhaupt nicht machen. Also dem würde man einfach staunend zuhören und sagen, was interessant. Bei diesen Themen hier glaubt jeder sofort auf die wissenschaftliche Bewertung gehen zu können. Und das kann man eben nicht. Man kann eine Meinung zu all dem haben, das will ich überhaupt niemandem absprechen. Aber die wissenschaftliche Äußerung von Frau Kobosius-Gersdorf zu bewerten, das setzt dann schon auch so einen gewissen Hintergrund im Jurastudium vielleicht und eigentlich nur noch ein bisschen mehr voraus, um das ernsthaft beurteilen zu können. Und weil das so schwer ist, weil es aber trotzdem auf Deutsch ist sozusagen und weil die Menschenwürde so ein Konzept ist, wo jeder eine Meinung hat, schlägt das so schnell um. Da werden dann theologische, ethische, moralische Argumente vermengt mit der juristischen Argumentation, die bei Frau Posius-Gersdorf im Vordergrund steht, und haben dann dazu geführt, dass hier wirklich hanebüchene, verfälschende Aussagen ihr unterstellt werden. Und das geht nicht und das ist ein Skandal und das haben wir auch in unserem offenen Brief der Staatsrechtslehrer thematisiert.
Ja, also ich bin mittlerweile auf dem Punkt, dass es mir eigentlich, um ehrlich zu sein, ziemlich egal, dass es Männer gibt, die der Meinung sind, ja, aber jeder Fötus und ab der ersten Sekunde hat ein Recht auf Leben. Nein, die Frau hat erstmal ein Recht auf Leben und Selbstbestimmung. Und bis zum 3. Monat hat sich da kein Mann in irgendeiner Art und Weise einzumischen. Und was ich hier sehe, ist, dass alte weiße Männer, und du bist ja nicht alt, alte weiße Männer in einer Weltsicht von 1850 praktisch schon der Meinung sind, wir machen jetzt mal einen Angriff auf Grundsätzliches, was in dieser Gesellschaft übrigens schon geklärt ist. Und da ist das Thema Abtreibung nur ein Punkt. Das sehen wir in den USA. Also wir machen jetzt eins zu eins das, was in den USA schon passiert ist, in Deutschland.
Ja,
Es
diese
ist
Sorge kann man jedenfalls haben,
gesellschaftlich.
ja.
Es ist, der Unterschied hier ist übrigens, es ist gesellschaftlich geklärt. In Deutschland würde nicht 50% der Bevölkerung ankommen und sagen, übrigens aus religiöser Überzeugung möchte ich nicht, dass Frauen generell kein Abtreibungsrecht haben. Ich sehe das nicht in irgendeiner Art und Weise in den Umfragen, dass hier auch nur 50% sagen würden. Nicht mal die Mehrheit der AfD-Wähler würden das sagen. Also es gibt
Und trotz,
Umfragen.
absolut,
Es
absolut.
gibt Umfragen,
Ja.
selbst 59% der AfD-Anhängerinnen sagen, erste 12 Wochen straffrei, beratungsfrei, das ist hier absolut kein Thema. Und deswegen verstehe ich diesen absolut verqueren Angriff nicht und ich verstehe auch die Union nicht. die diesen Unsinn mitgemacht hat. Und damit einen schweren Schaden übrigens an der Regierung, egal was Jens Spahn und Merz sagen, es ist ein schwerer Schaden an der Regierung, an der Koalition, an der Demokratie und am Verfassungsgericht. Es ist
Trotzdem will ich
schwerer,
nur
schwerer
sagen,
Schaden.
absolut, aber ich will nur trotzdem sagen, man kann natürlich auch eine andere Auffassung dazu haben, Jenny, ne? Du
Kann
hast recht,
man
es ist,
natürlich. Es
nein,
ist nur
das ist auch in Ordnung.
gesellschaftlich nicht so.
Nee, genau, es ist die Gesellschaft nicht so polarisiert, wie es
Und mal abgesehen
dargestellt
davon
worden
ist es
ist.
inhaltlich auch total falsch von dem, was sie ja rechtlich
Genau,
sagt.
das ist der entscheidende Punkt. Sie hat das nie, was ihr vorgeworfen wurde, hat sie nie gesagt. Und das, was sie sagt, ist im Kern jedenfalls mehrheitsfähig. Trotzdem überrascht es jetzt nicht natürlich, dass die Kirchen das anders sehen. Die sehen das seit jeher anders.
Ja.
Was ich aber an der Kirche kritisiere, sie darf sich einmischen, das soll sie machen. Das ist ihr Selbstverständnis, hat sie immer getan. Kann man gut oder schlecht finden, das soll
Und
sie
in dem
tun.
Punkt darf sie
Aber
sich ja
Moment.
anscheinend einmischen, denn
Ja,
Julia
genau,
Klöckner
das,
will
ja,
ja, dass sie
richtig.
sich bei solchen Fragen einmischt, aber nicht bei anderen Sachen.
Das ist sozusagen dann die Doppelmoral
Ja.
unserer aktuellen Bundestagspräsidentin in der Tat. Aber dass die Kirche sich einmischt, finde ich in Ordnung. Dass sie dann, wenn sie dann auch mit christlichen, vermeintlich christlichen, ethischen Vorstellungen argumentieren würde, finde ich das in Ordnung. Wo eine Grenze überschritten war, was ich auch deutlich artikuliert habe, ist der Umstand, dass dieses christliche Weltbild mit der Verfassungsordnung verwechselt wird. Das fand ich einen Schritt, der geht zu weit, wenn dann also ein Bischof sagt, eine Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf wäre ein fundamentaler Angriff auf unsere Verfassungsordnung, dann ist dem deutlich zu widersprechen und der Kirche nochmal deutlich zu machen, dass wir in einem säkularen Staat leben, wo nicht die Bibel der Ausgangspunkt des Wertefundaments, sondern das Grundgesetz selbst dieses Fundament bildet. Und da sind andere Ansichten als die, die die christliche Wertegemeinschaft vertritt, selbstverständlich kein Angriff auf die Verfassungsordnung. Das fand ich übergriffig und nicht in Ordnung. Und das sollte man auch deutlich artikulieren. Also einmischen jederzeit, aber bitte mit der Begründung, dass das für einen Christen ein Problem sein kann oder wie auch immer. Das mag man so sehen. Viele Christen sehen das übrigens mittlerweile auch nicht mehr so, aber das ist jetzt nicht mein Thema. Aber die Verknüpfung, ja, einer vermeintlichen christlichen Idee mit dem, was in der Menschenwürde zum Ausdruck kommt, das verkennt den säkularen demokratischen Verfassungsstaat.
Ja, also ich sehe hier noch fernab der Kirche, also die würde ich dann wirklich überzeugte Christen noch außen vor halten, wobei ich, wie gesagt, der Meinung bin, die sind so und so in der Minderheit, ja. Die haben hier eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Auch gesellschaftstechnisch, die Leute rennen einfach nicht mehr zur Kirche. Diejenigen, die noch zum katholischen Gottesdienst gehen, sind selbst in Bayern mittlerweile in der Minderheit. Da haben ja Schüler schon gegen das Kreuz, gegen den Kreuzerlass geklagt, ja, oder den Kruzifixerlass. Und auch der Innenminister ist ja da der Meinung, na ja, was so Gerichte sagen und was so Schüler wollen, das ist uns ja, wir wollen ja, dass die Kreuz. Leute, wir haben einen säkulären Staat, dass ihr eine Identitätskrise habt, weil wir hier zunehmend Menschen haben, die auch muslimischen Glaubens sind. Das ist ja schön für euch, aber ich will mit radikalem Glauben in keinster Weise zu tun haben und der soll hier nichts zu sagen haben, weder von muslimischer Seite noch von katholischer oder evangelischer Seite. Das ist mir alles Wumpe. Das hat in der Politik nichts zu suchen. Und dass vor allem auch die CSU hier in einer Identitätskrise ist und versucht, sich irgendwie noch zu rechtfertigen, während ihnen in Bayern gerade die Fälle davon schwimmen, weil sie der Meinung sind, unbedingt der AfD in ihrer Radikalisierung hinterherrennen zu müssen. Und davon nicht profitieren, sondern eher noch, dass die AfD selbst in Bayern mittlerweile 20 und 22% erreicht in Umfragen. Ja, Leute, dann fragt euch mal, ob euer Radikalisierungskurs und eure Identitätskrise hier das Problem sind und vielleicht mal wieder vernünftige Wege einschlagen, ja?
Genau, das ist ja auch das Petitum,
Ja.
was wir ausgesprochen haben, dass es darum gehen muss, den sachlichen Diskurs wiederherzustellen und dass es nicht sein kann, dass die politische Ebene, so wie du es vorhin auch angedeutet hast, vielleicht nicht nur reinfällt, sondern vielleicht war es einigen auch sogar ganz recht, hier irgendwie Anschuldigungen zu übernehmen, die schlicht unwahr sind.
Ja,
Hart in der Sache
damit sie an
kritisieren.
den Punkt wieder anknüpfen können, den die AfD hat. Die wollen nämlich kein Abtreibungsrecht.
Genau,
Die wollen Frauen
genau.
wieder zurück an den Herd. Und dann denkt sich die CSU und die CDU, oh geil, da können wir zurück in die 50er Jahre und die 68er Revolution praktisch umdrehen. Das ist ja der große Plan auch von unserem Innenminister Herrn Dobrindt gewesen. Also eine Konter, also eher so eine Art konservative Revolution, was ja an sich schon ein Oxymoron ist. Also konservative Revolution gibt es nicht. Nichtsdestotrotz denken sie hier, oh, jetzt haben wir einen Angriffspunkt gefunden und dabei rennen sie der AfD und diesen ganzen radikalen Kräften ins offene Messer. Die Menschen in Deutschland, die eher der wirklichen Mitte zugeneigt sind, die Ruhe und Frieden wollen, die ein Maß, einen Ausgleich wollen, die rennen doch da weg. Ich meine, ich persönlich finde Frau Borius Gersdorfs Punkte in vielen Sachen auch zu konservativ in meinen Augen. Aber ich könnte damit leben, ja. Ich kann damit leben. Ich hätte
Natürlich kann
gerne
man mit der
mehr
leben, also
progressive Politik, mehr
klar.
Liberalisierung, ganz klar. Aber ich kann damit leben. Und das ist doch der Sinn und Zweck unseres Grundgesetzes, unserer Demokratie der letzten 75 Jahre, dass wir alle einen Kompromiss finden, mit dem wir auch gut und gerne leben können. Und die machen das alles kaputt. Und ich habe solche Angst, wirklich. Die machen 100% das, was in den USA abgelaufen ist. Und es macht mir Angst, weil ich gesehen habe. Wenn dann erstmal das Verfassungsgericht mit ausgesuchten Kräften besetzt ist, dann braucht der Präsident nur anrufen und kriegt, was er will. Und das ist dann das, also das letzte Bollwerk, das einen eigentlich als Bürger schützt und die Demokratie schützt, dermaßen kaputt machen zu wollen, indem man nur Leute hinsetzt, die einem genehm sind. Oder nur die Entscheidungen treffen, die einem genehm sind. Das ist, also das macht mir Angst.
Ja, es zeugt auch von einem etwas verfehlten Verständnis davon, was so ein Gericht eigentlich soll und wofür es eigentlich da ist. Trotzdem würde ich jetzt nicht so weit gehen, dass wir jetzt schon wirklich an dem Punkt sind, dass das Gericht beschädigt wäre oder ähnliches. Aber wir müssen jetzt genau aufpassen, wie es jetzt weitergeht. Und wir müssen jetzt insbesondere dafür Sorge tragen, dass die Versachlichung der Debatte in dieser Frage in jedem Fall schnell wieder um sich greift. Und dann werden wir schauen, ob Frau Borius-Gersdorf dann noch als Kandidatin zu halten ist. Ich halte sie für eine exzellente Wahl, aber wir werden das sehen. Nur, ich will nur der CDU zurufen und der CSU, wenn man glaubt, dass Frau Borius-Gersdorf eine linke Aktivistin war, dann sollte man möglicherweise noch mal genauer hinschauen, denn der nächste Kandidat oder die nächste Kandidatin, die die SPD steckt, das ist klar, kann sie die CDU nicht ablehnen. Wenn sie das noch mal macht, dann ist natürlich diese Koalition am
Am
Ende.
Ende.
Und das könnte bedeuten, dass die eigentlich der neue Kandidat, die neue Kandidatin dann möglicherweise wirklich linke Positionen vertritt. Denn
Das würde ich tun. An Lars Klingbeils Stelle würde
das
ich
ist bei
genau das tun.
Frauke Das ist bei Frauke Borsius-Gersdorf, nämlich du hast es angedeutet, in
Ja.
großen Teilen und auch in den relevanten Teilen. Es geht ja nicht jeden Tag um Abtreibung. Es steht ja gar nicht an, dass die Abtreibung neu
Mal
geregelt
abgesehen
wird.
davon, sollte sie nicht in den zweiten Senat? Die
Ja,
beschäftigen sich
sollte.
doch damit gar nicht.
Ja, es kann Konstellationen geben, wo auch der zweite Senat das theoretisch kriegen kann, aber es ist jedenfalls nicht der Kerngebiet des zweiten Senats, sagen wir es mal so. Und es ist wirklich möglicherweise sehr unklug, wegen einer Position, die auch in den nächsten wahrscheinlich 10 Jahren überhaupt nicht das Gericht erreicht. Denn es steht ja überhaupt nicht an, dass das Abtreibungsrecht reformiert wird. Und solange Merz Kanzler ist, was die CDU ja hofft, mindestens noch eine weitere Wahlperiode auch zu sein, wird das auch nicht passieren. Und solange das nicht passiert, kann auch Frau Borsius-Gersdorf darüber nicht entscheiden. Worüber sie aber in vielfältiger Weise entscheiden wird, sind etliche Fragen möglicherweise des Wirtschaftsrechts. Und die kommen ständig irgendwie beim Gericht irgendwie an über Umwege und auch in den zweiten Senat. Und genau da ist sie eigentlich auf einer Linie mit dem, was die CDU/CSU vertritt. Und darüber wird sie auch dann ständig ihre Entscheidungen treffen. Also es ist sehr ungeschickt im Hinblick auf eine wahrscheinlich nie anstehende Positionierung im Gericht, jemanden abzulehnen, der in 90% der anderen Bereiche eigentlich genau das vertritt, was die CDU möchte. Und das ist ein Glücksfall nachgerade für die CDU/CSU. Und ich wage zu behaupten, dass jeder Kandidat, der von der SPD vorgeschlagen wird, linkere Position vertritt als Frau Borsius-Gersdorf jetzt, erstens. Und zweitens, einschließlich der Abtreibungsfrage. Der einzige Unterschied wird vielleicht sein, dass diese Person in der Abtreibungsfrage noch nicht geforscht hat oder nicht sich prominent geäußert hat. Dass diese Person aber wahrscheinlich auch exakt zum gleichen Ergebnis käme, dass es in den ersten 12 Wochen jedenfalls straffrei sein kann. Also das könnte sich als doch erstaunlicher Pyrrhussieg der CDU/CSU erweisen, wenn sie dazu kommen, dass die Person ausgetauscht wird.
Ich wünsche es mir, um ehrlich zu sein, ich wünsche mir, dass sie ausgetauscht wird jetzt an der Stelle. Und also nichts gegen Frau Borsius-Gersdorf. Es geht nur darum, der CDU-CSU jetzt einen richtig reinzuwirken. Was natürlich auch eine
Ja,
falsche Reaktion ist, was
genau,
natürlich in
ja.
der aktuellen politischen Lage auch ganz furchtbar ist.
Deswegen
Nur
plädiere ich ja
es,
für das Abkühlen, ne? So ein bisschen abkühlen jetzt mal und die
aber es
Sommerpause
scheint mir
genießen.
kein Abkühlen zu geben. Und das
Ja.
Problem ist, die Zeit rennt. Wir werden die Sommerpause haben und anscheinend denken sich alle, das wird schon runterkühlen. Das Problem ist, wenn sie mit dem Thema in die Sommerpause gehen, wird es nicht besser, sondern eher schlimmer.
Ja, ich bin da positiver, was die Entwicklung angeht. Ich glaube schon, dass es jetzt die Sommerpause, glaube ich, ganz gut tun wird. Für eine Versachlichung der Debatte bin ich absolut, glaube ich, ist der richtige Zeitpunkt jetzt. Sommer, Sonne und ein Cocktail. Und dann beruhen sich vielleicht einige so ein bisschen wieder. Dann werden wir mal sehen, was an anderen politischen Themen, auch wirklich wichtigen anderen Themen, möglicherweise auch noch hochkocht. Und dann freue ich mich darüber, dass Frau Borsius-Gerstorf sich der CDU-CSU-Fraktion auch stellen wird. Ich gehe davon aus, dass es dazu kommen wird. Und wenn man sie dann am Ende wegen bestimmter Positionen ablehnt und nicht wegen dieser Fehlpositionen, die ihr zugeschrieben werden und wegen eines vermeintlichen Plagiats, was auch noch völlig hanebüchen war, dann mag es so sein, dann riskiert die CDU-CSU eben, dass sie eine Kandidatin bekommt, die noch sehr viel linker ist, als Frau Borsius-Gerstorf es jemals war. Das ist dann ihre politische Entscheidung, das ist dann nicht schön, aber fürs Gericht, glaube ich, finden wir da am Ende eine Lösung. Mir war nur wichtig und uns war insgesamt wichtig in der Staatsrechtslehre, dass nicht die einzige beschädigte Person am Ende Frau Borsius-Gerstorf ist. Denn das ist im Augenblick so ein bisschen das, was passiert ist. Sie steht jetzt irgendwie auf alle Zeit als die Kandidatin da, die plagiiert hat und Kinder töten will. Und das konnten wir nicht stehen lassen. Und deswegen haben wir mit der öffentlichen Stellungnahme auch versucht, etwas in das Netz zu stellen, was, wenn man Frau Borsius-Gerstorf googelt, dann eben auch kommt und zeigt, dass das eben Blödsinn ist.
Ja, also die extremen Leute in der CDU, unter anderem Saskia Ludwig aus der CDU Brandenburg, hat sich dann schon in
Ja.
die Richtung geäußert, die Uni Potsdam sollte sie doch wegen diesen Vorwürfen doch gleich mal
Ja.
entlassen, ihr den Lehrauftrag entziehen
Das
und
ist ein
alles sowas.
unerhörter Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit, der so skandalös ist, dass eigentlich Maßnahmen ergriffen werden müssen von Seiten der CDU-CSU gegen diese Person. Das ist
Das
ein
wurde
so
schon.
eklat.
Ich
Ja.
wollte, ich wollte erläutern. Saskia Ludwig war die Parteivorsitzende und Fraktionschefin der CDU Brandenburg. Die hat mehrere Interviews gegeben bei der Jungen Freiheit, also einem rechten Blatt. Und deswegen wurde sie dann gefasst, also wurde als Fraktionsvorsitzende und als Parteichefin abgewählt. Dann haben sie sozusagen in den Bundestag abgeschoben, wo sie sich anscheinend noch mehr radikalisiert hat, weil sie sonst keinerlei Aufmerksamkeit bekommen würde. Diese Frau ist so
Wahnsinn.
unwichtig und man muss
Nee,
aber das Leben
absolut.
anderer permanent zerstören.
Ja, das
Also sie
ist in der
passt gut in
Tat.
die Form von CDU, CSU, die mit der AfD zusammenarbeiten will.
Ja, das ist ja offensichtlich auch erklärtes Ziel. Das hat sie ja schon angedeutet. Es ist jedenfalls, und daran muss man sich ja vielleicht auch nochmal dran erinnern, nicht Ausdruck besonderer christlicher Umgangsformen, wie sie mit Frau Borsius-Gerstorf umgeht, aber das C scheint ohnehin nur ein Label zu sein, das man sich anklebt bei dieser
Ja,
Person.
das C bei der CDU und CSU, das ist nur da, wenn es den eigenen politischen Interessen dient. Wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken oder irgendwo zwischen der grünen Grenze zwischen Deutschland und Polen im Wald erfrieren und seien es Kinder, wenn Kinder in Deutschland hungern, das ist alles kein Thema für das C im Namen. Aber wenn es dann darum geht, den Ruf eines Menschen kaputt zu machen, weil es geht ja um den Lebensschutz, dann ist das C ganz, ganz wichtig. Und das, also ich habe mich auch schon mit religiösen Menschen unterhalten. Ich persönlich, für mich ist das nichts. Aber wenn die religiöse Überzeugung ehrlich ist, dann kann ich damit umgehen. Wenn es Heuchelei ist, dann finde ich das abartig und widerlich. Und wenn man mit dieser Heuchelei dann auch noch Politik machen will, ist mir das zuwider. Wirklich zuwider. Apropos, Frau Borsius-Gerstorf ist ja nur eine Kandidatin. Ich habe noch
Ja.
0,0 von den anderen beiden gehört. Wofür stehen die denn so? Warum finde ich die denn vielleicht schlecht? Ja, warum haben wir über die denn nicht geredet in diesem ganzen?
Also haben wir tatsächlich geredet. Also der CDU-Kandidat ist ja ein Richter. Zu dem kann ich wenig sagen, den kenne ich nicht. Der ist vom Bundesverfassungsgericht vorgeschlagen worden. Hat deswegen sicherlich auch eine gewisse, ich sag mal, Berechtigung und eine gewisse Unverfänglichkeit, weil das Gericht selbst sich die Mühe gemacht hat, jemanden auszuwählen. Insofern stand seine Qualifikation und insbesondere auch seine Position nie ernsthaft in der Öffentlichkeit. Bei Ann-Kathrin Kaufhold ist das anders. Sie ist ja die zweite vorgeschlagene Person, die so ein bisschen jetzt unter dem Radar von Frau Borsius-Gerstorf geflogen ist, wenn man so will, auf die sich alles dann sehr schnell fokussiert hat. Aber sie hat im Netz ähnliche Vorwürfe und ähnliche ehrverletzende Vorwürfe bekommen, weil sie zwar nicht im Bereich der Abtreibung jetzt forscht, aber sie forscht im Bereich der sogenannten Klimaklagen und Klimaschutzklagen. Das ist ein Gebiet, was in den letzten 10, 15 Jahren aufgekommen ist, was wissenschaftlich jetzt sehr prominent bearbeitet wird von vielen, nämlich die Frage, inwieweit einerseits Gerichte als unabhängige Institution, aber zum Beispiel auch Zentralbanken als unabhängige Institution, sie ist auch Finanzrechtlerin, deswegen kenne ich sie auch ganz gut, möglicherweise einen Beitrag leisten können, dürfen, sollen und so weiter bei der Bekämpfung der Klimakrise. Da gibt es sehr unterschiedliche Positionen. Ich selbst habe gerade eine wunderbare Promotion betreut zu der Frage grüne Geldpolitik, die jetzt demnächst erscheinen wird. Eine fantastische Arbeit, die den rechtlichen Rahmen diesbezüglich mal absteckt. Schöne Grüße gehen raus an meinen Doktoranden Gregor Lordage, der vor kurzem seine mögliche
Dessen
Prüfung
Kontakt du mir vielleicht zumailen könntest, wenn du ihn gefragt hast.
werf ich dir gerne zu. Also das ist ein Gebiet, was einfach ein neues Wissenschaftsgebiet ist, aber natürlich mit dem Bereich Klimaschutz natürlich auch gewisse Kreise, ich sag mal vorsichtig, triggert. Und ihr wird also jetzt vorgeworfen, dass sie quasi im Gericht instrumentalisieren will, diese Auffassung, die sie hat, um dann über das Gericht Klimaschutz quasi voranzutreiben und so weiter. Also erneut geht es auch da um eine völlig verkürzte, teilweise fehlerhafte und bisweilen auch diffamierende Darstellung ihrer wissenschaftlichen Position, um irgendwie jemanden, der möglicherweise jedenfalls dem Klimaschutz nicht völlig abgeneigt ist, ich drücke das jetzt mal vorsichtig aus, ans Gericht zu bekommen. Und sie hat nur weniger abbekommen jetzt, weil sie relativ schnell dann auf Frau Borsius-Gerstorf auf medial sich fokussiert hat. Aber es gibt jetzt schon die ersten Stimmen im Netz. Der gute Kollege Ulrich Vosgerau hat das jetzt schon gemacht. Ja, also ein Staatsrechtler, der also sehr AfD-nah ist, der jetzt also versucht, das Licht jetzt schnell auf die zweite Kandidatin auch noch zu lenken, damit die auch noch verhindert wird.
Ich finde es ja eigentlich gut, dass wir nicht zwangsweise so viel in der Öffentlichkeit über das Bundesverfassungsgericht wissen, sondern dass da so ein
Ja.
Grundvertrauen ist, wirklich ein Grundvertrauen in diese Institution. Und dass man nicht allzu viel weiß, weil in den aktuellen Zeiten ist zu viel Wissen auch schlecht. Das stelle ich immer wieder selber fest, ja. Zu viel Wissen macht einen Gaga. Ich finde es gut, dass das Bundesverfassungsgericht eigentlich mit diesem grundsätzlichen Urvertrauen, möchte ich es fast sagen, funktioniert in Deutschland. Aber angesichts dieser ganzen Entwicklung müssen wir ja vielleicht ein paar grundsätzliche Sachen so klären. Also wie zum Beispiel kann man denn Richter werden? Ich wusste zum Beispiel nicht, dass das Bundesverfassungsgericht auch Kandidaten vorschlagen kann. Also wer darf Kandidaten vorschlagen? Wie werden die ausgesucht? Welche Voraussetzungen müssen sie erfüllen? Also müssen es denn schon mal Richter an einem Gericht gewesen sein? Oder also wir
Nee,
wissen ja so
also,
wenig. Also wir wissen
ja.
unglaublich wenig, aber wir
Naja,
vertrauen.
das wird sich mit meinem Buch jetzt ja ändern, Jenny. Dafür habe ich es ja auch teilweise geschrieben. Und in der Tat, der erste Punkt, vielleicht bevor ich die Frage jetzt auch beantworte: Das Gericht lebt in der Tat davon, dass es insbesondere nicht personalisiert ist wie in den USA. Also, die meisten Leute kennen eben keinen einzigen Richter oder keine einzige Richterin, vertrauen dem Gericht als Institution. Das ist auch das ist ein Asset, das ist wirklich ein Pfund, was mit dem man wuchern kann. Und deswegen wollen wir eben auch keine personalisierte Wahl eigentlich haben, weil wir verhindern wollen, dass diese Personalisierung, die Person mit ihren vermeintlichen Ansichten im Vordergrund steht. Juristinnen und Juristen lernen vom ersten Tag an, dass nicht ihre Ansicht zählt, sondern die des Grundgesetzes. Die kann fundamental abweichen von dem, was ich persönlich will. Und es ist die Befähigung zum Richteramt, die einen in die Lage versetzt, genau das zu unterscheiden. Was will eigentlich das Gesetz? Was will das Grundgesetz? Ist etwas anderes als, was will ich? Und ein schlechter Richter, ein schlechter Richter, ein schlechter Jurist ist immer jemand, der versucht, seine eigene Ansicht in das Gesetz hineinzulesen. Davon können wir uns nie ganz frei machen. Das ist immer so. Wir haben immer Vorverständnisse, wenn wir ans Recht rangehen, die uns irgendwie auch prägen. Deswegen sitzen in höheren Gerichten immer mehrere Leute. Das ist die Idee, warum da nicht einer sitzt, sondern acht in dem Fall beim Verfassungsgericht. Weil die Idee dahinter steht, ist, dass sich das dann so ein bisschen ausgleichen wird, am Ende doch nur das juristische Argument hoffentlich dann durchkommt. Deswegen auch der Versuch, es pluralistisch zu besetzen mit möglichst allen Ansichten, damit sich das auch wirklich auch ausgleichen kann. Wir sehen in den USA, was passiert, wenn das nicht mehr funktioniert, wenn sechs Richter dort die konservative Mehrheit praktisch sich immer einig sind und die anderen drei übrigens auf Lebenszeit, das ist auch so ein Problem, jetzt nichts dagegen ausrichten können. Wie wird man in Deutschland Richter oder Richterin? Ja, in der Tat. Also es gibt ein paar Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Man muss 40 Jahre alt sein mindestens. Das ist schon mal für einige eine Hürde, die sich aber dann irgendwann im Zeitablauf ja erledigt. Das reicht aber noch nicht, sondern man muss auch die Befähigung zum Richteramt haben. Also erstes und zweites Staatsexamen. Wir sind ein reines Juristengericht. Das ist nicht bei allen Verfassungsgerichten der Welt so. Es gibt durchaus, und übrigens auch bei manchen Landesverfassungsgerichten ist es nicht so, bei uns in Deutschland. Da gibt es durchaus auch Laienrichterinnen und Richter teilweise. Beim Bundesverfassungsgericht ist das nicht so. Man muss also das erste und zweite Staatsexamen haben. Das war es dann aber auch im Prinzip schon. Drei Richterinnen und Richter aus jedem Senat, also sind ja insgesamt zwei Senate mit jeweils acht Richterinnen und Richtern, drei aus jedem dieser Senate müssen tatsächlich von den höchsten deutschen Gerichten stammen. So ist es jetzt ja auch bei dem CDU-Kandidaten, also vom Bundesverwaltungsgericht in dem Fall. Wir haben noch den Bundesgerichtshof, den Bundesfinanzhof,
Jake.
das Bundesarbeitsgericht, das Bundessozialgericht, ne? Also von einem dieser Gerichte müssen drei davon kommen. Die anderen fünf müssen keine weitere Befähigung außer als die Befähigung zum Richteramt haben. Die müssen auch nie als Richter oder Richterin gearbeitet haben. Häufig sind die Mehrzahl der Senatskolleginnen und Kollegen sind dann aus der Wissenschaft tatsächlich. Das hat eine lange Tradition bei uns in Deutschland, dass wir eine enge Verknüpfung von Rechtspraxis, Verfassungspraxis, also im Gericht, mit der Verfassungsrechtswissenschaft haben. Das ist ja auch die beiden Kandidaten an Katrin Kaufhold und Volker Brosius Gersdorf sind eben aus der Wissenschaft. Und das ist eben ganz typisch. Ganz große Richterinnen und Richter waren eben auch aus der Wissenschaft. Seltener kommt es vor, dass ehemalige Politikerinnen und Politiker hineingewählt werden. Die müssen ja tatsächlich auch das erste und zweite Staatsexamen haben. Also wir haben aber immer ja prominente Beispiele. Stefan Habert, der aktuelle Präsident, ist natürlich einer. Peter Müller war ehemaliger saarländischer Ministerpräsident. Also es kommt vor. Und weil das Gericht ein politisches ist, ist das auch nicht per se verwerflich. Nicht per se. Also man muss da genau hinschauen. Und ab und zu kommt es auch vor, dass jemand aus der Anwaltschaft gewählt wird, aber das ist eher selten. Kandidat zu werden kann man nicht planen, Jenny, da muss ich dich enttäuschen. Also man wird ausgewählt. Und so sehen wir es eben auch bei Frau Kaprosius-Gersdorf. Das macht die Sache eben nochmal besonders verwerflich. Sie hat sich um das Amt nicht beworben, sondern man wird angesprochen von den Parteien. Man kann nicht sozusagen seinen Finger heben und es gibt irgendwie so eine Bewerbungsrunde und dann muss man sich durchsetzen, sondern aufgrund seiner wissenschaftlichen Reputation in dem Fall, aufgrund seiner Äußerung oder ihrer Äußerung, ist Frau Kaprosius-Gersdorf in den engeren Pool gekommen und dann hat man sich am Ende auf sie geeinigt. Das gleiche bei Ann-Kathrin Kaufhold. Dann gibt es den ominösen Anruf, wo man dann vertraulich mal gefragt wird, ob man dafür überhaupt bereitstünde. Das ist, muss man auch wissen. Das ist eine wahnsinnige Lebensveränderung natürlich auch, ne? Also man kommt gerade bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von einem sehr freien, selbstbestimmten Beruf hin zu einer Richtertätigkeit, die wirklich ein Fulltime-Job ist von morgens bis abends. Man muss nach Karlsruhe ziehen, man muss vor Ort sein, man muss also seinen Lebensmittelpunkt verändern. All das sind ja auch nicht einfache Entscheidungen, die man dann irgendwie jetzt mit Anfang 50 bei Frau Kaprosius-Gersdorf einfach so trifft. Das ist auch eine Bereitschaft, dem Grundgesetz sozusagen zu dienen und dienen zu wollen in diesem Amt, die da mitspielt, wenn man das macht. Ja. Und dann sind es ja die Parteien, die einen im Bundestag oder Bundesrat mit Zweidrittelmehrheit wählen, wenn es nicht alles völlig in die Wupper geht, so wie jetzt.
Ich hatte jetzt mehrere Fragen so. Es wurde sich ja vor kurzem erst geeinigt, dass man die Wahl der Richter nun mit Zweidrittelmehrheit macht, aufgrund der Tatsache,
Nee,
dass.
tatsächlich nicht. Das ist auch, geistert auch immer wieder so durch die Gazetten. Das war schon immer Zweidrittelmehrheit. Das ist nicht verändert worden. Das ist ein großer Glücksfall für das Gericht gewesen, weil diese Zweidrittelmehrheit von Anfang an verlangt, dass man sich mit der Opposition einigt und deswegen wirklich richtig super Radikale, wie zum Beispiel in den USA, nie an das Gericht gelangen können. Also die Zweidrittelmehrheit hat man nicht verändert. Man hat sie jetzt nur nicht in die Verfassung hochgesetzt, aber die stand schon immer im Verfassungsgerichtsgesetz drin und das ist ein wichtiger Punkt. Das ist also jetzt nicht irgendwie diesem neuen Umstand geschuldet, dass wir eine Zweidrittelmehrheit haben, dass es jetzt so Probleme gibt. Nein, das war schon immer so.
Okay, Dann Anschlussfrage darauf, denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass es in Zukunft nicht einfacher werden wird, unter anderem auch, weil die AfD sicherlich darauf drängen wird, Richter zu bestimmen. Du hattest ja von dem dem Staatsrechtler da gerade erzählt, der AfDler ist. Wenn wir dann Richterkandidaten haben, die von der AfD vorgeschlagen werden, wo ich so grundsätzlich Nein sagen würde, prinzipiell, aus Prinzip, ja. Wie besetzen wir dann in Zukunft diese Institution, wenn wir keine Zweidrittelmehrheiten mehr zustande bekommen?
Also, das war tatsächlich eine Sorge, die man hatte, und dafür hat man Ende 2024 dann tatsächlich etwas verändert. Wir haben da jetzt den sogenannten Ersatzwahlmechanismus eingeführt. Und das bedeutet, wenn die Wahl zweimal scheitert im Bundestag, dann geht das Wahlrecht auch für die Bundestagskandidatinnen und Kandidaten auf den Bundesrat über. Und der wählt dann mit Zweidrittelmehrheit offiziell die Kandidaten des Bundestags. Sind auch dann die Kandidaten des Bundestages, aber der Bundesrat wählt die. Und dass wir tatsächlich eine Zweidrittelmehrheit der AfD oder auch nur eine Drittelmehrheit haben der AfD im Bundesrat, wenn das
Ist
erstmal so
eher
weit ist,
unwahrscheinlich.
dann haben wir ganz andere Probleme.
Ja.
Die AfD hat genau null Stimmen im Bundesrat aktuell, ne, weil sie natürlich mit keiner einzigen Landesregierung, an keiner einzigen Landesregierung beteiligt ist. Insofern haben wir da jetzt eine Möglichkeit gefunden. Die sollte aber nicht zur Regel werden, natürlich. Das ist ein Ersatzwahlmechanismus. Das ist ein Notfallmechanismus. Und hier ist die Wahl natürlich nicht an diesem Problem gescheitert, sondern ist an wirklich politischem Dilettantismus gescheitert. Dafür, also der Ersatzwahlmechanismus soll nicht politisches Versagen kompensieren. Also dafür ist er nicht da. Ja, sondern ist eigentlich dafür da, wenn wirklich tatsächlich bestimmte Mehrheiten einfach auch gar nicht mehr bestehen, weil beispielsweise die AfD eine Sperrminorität hat und der restliche politische Raum sich eben nicht darauf einlassen will, einen AfD-Richter oder Richterin zu benennen. Das haben wir hier nicht gehabt, aber es gibt jetzt für die Zukunft diesen Ersatzwahlmechanismus, und das ist eigentlich ganz gut gelöst.
Gut zu wissen, das wusste ich noch gar nicht. Ich habe ja vorhin den zweiten Senat erwähnt. Es gibt ja den ersten und den zweiten Senat. Welche Kompetenzen haben die beiden? Und was unterscheidet sie?
Also erstmal unterscheidet sie prinzipiell nichts. Sie sind beide das Bundesverfassungsgericht. Es entscheidet bei jeder Entscheidung immer einer dieser beiden Senate. Und ganz ursprünglich, als das Gericht gegründet wurde, ist übrigens eine internationale Besonderheit. Das gibt es fast nirgendwo und kann natürlich auch zu Problemen führen. Denn beide Senate müssen ja nicht immer genau das Gleiche entscheiden, ne? Also können sich sozusagen auch mal partiell widersprechen. Das kann natürlich bei einem Gericht, wo es nur einen Senat gibt, wie beim Supreme Court, nicht passieren. Die können sich nicht selbst widersprechen. Aber es gibt diese zwei Senate, und ursprünglich angedacht war sozusagen, die politischen Verfahren von den grundrechtlichen Verfahren zu unterscheiden und zu sagen, der erste Senat kümmert sich um Grundrechte und der zweite Senat kümmert sich um diese politischeren Sachen, also abstrakte Normenkontrolle, Organstreit, wo Abgeordnete klagen beispielsweise für ihre Rechte und so weiter. Das würde natürlich auch, hätte auch verhindert, dass diese beiden Senate sich irgendwie mal wirklich fundamental widersprechen, weil die Themengebiete sich gar nicht überschneiden. Das war aber nicht durchzuhalten. Der große Erfolg der Verfassungsbeschwerde, wir haben mittlerweile etwa 5000 Stück pro Jahr, hat dazu geführt, dass sich der erste Senat aber sehr bedankt hätte, wenn es geheißen hätte, du machst alle Verfassungsbeschwerden und wir kümmern uns um die 10, 12 abstrakten Normkontrollen und Organstreitverfahren pro Jahr. Viel Erfolg bei der Arbeit, ja. Das heißt, mittlerweile ist das aufgeteilt praktisch 50-50, was die Verfassungsbeschwerden angeht. Also beide Senate kümmern sich um Verfassungsbeschwerden. Und das ist einfach aufgeteilt nach bestimmten Bereichen. Man muss sich wirklich nach Grundrechten, muss man sich das so vorstellen. Ja, also der erste Senat macht bestimmte Grundrechte, der zweite Senat macht bestimmte Grundrechte, dann gibt es gewisse
Ihr macht 1 bis
Überschneidungen.
10 und ihr macht 11
Ja,
bis 19.
also ganz so einfach ist die Unterteilung nicht, aber in der Tat, im Prinzip jedenfalls, sind beide Senate jetzt für die Grundrechte zuständig. Darüber hinaus ist der zweite Senat immer noch weiterhin für diese politischen Verfahren zuständig, wo also beispielsweise Abgeordnete sich an das Gericht wenden, weil sie sich in den Abgeordnetenrechten verletzt sehen. Oder zum Beispiel das Urteil zur Schuldenbremse, das ist eben auch beim zweiten Senat gelandet, weil es eben da um eine abstrakte Normenkontrolle, um ein Gesetz ging, das Nachtragshaushaltsgesetz wurde da überprüft. Und in manchen Bereichen oder bei manchen Beschwerden gibt es mehrere Bereiche, die tangiert sind, und dann entscheidet intern ein Gremium innerhalb des Gerichts, welcher Senat das jetzt übernehmen soll. Und so wird es dann zugewiesen. Aber am Ende sind diese 8 Richterinnen und Richter, egal welchem Senat sie angehören, immer das Bundesverfassungsgericht. In der Öffentlichkeit wird das übrigens auch kaum zur Kenntnis genommen, dass es da zwei Senate gibt, sondern man spricht immer von den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. In der Wissenschaft schauen wir uns das natürlich genauer an und sehen da und versuchen da und vielleicht auch mal so mal genau zu gucken, wo sind die vielleicht ein bisschen aufgrund der personellen Besetzung unterschiedlich, wo gehen sie unterschiedlich ran. Sollte natürlich eigentlich nicht passieren, aber es menschlich passiert natürlich, ja, und wir analysieren das dann sehr genau und vor dem Hintergrund wird dann auch immer gerne mal versucht, dem Senat so eine gewisse Grundhaltung zuzuweisen, also dass zum Beispiel der erste Senat jetzt vielleicht so ein bisschen konservativer ist und der zweite vielleicht ein bisschen liberaler. Oder andersrum, tatsächlich sagt man im Augenblick eher, dass der erste Senat vielleicht so ein bisschen progressiver ist. Deswegen hat der erste Senat auch den Klimabeschluss gemacht, beispielsweise. Und der zweite Senat vielleicht ein bisschen konservativer. Deswegen war das Schuldenbremsenurteil eben eins vom zweiten Senat. Also, aber das sollte man auch nicht überstrapazieren, diese Zuordnung. Am Ende kommt es auf die Menschen an, die da sitzen und die sind eben unterschiedlich.
Also ich habe auch schon also leichte Verschwörungstheorien auf Twitter lesen können und mitbekommen, bezüglich auch nochmal Frau Brosius-Gersdorf, dass sie sich halt geäußert hätte, dass sie durchaus für ein Parteiverbotsverfahren gegen die AfD wäre. Und da wurde dann gesagt, naja, kein Wunder, dass sie, dann sollte sie vielleicht nicht Richterin werden. Meine Mom zum Beispiel meinte auch, also man sollte sich so nicht äußern, man muss neutral sein. Und ich finde mittlerweile auch diese Unart von Neutralität, die vorgeschoben wird, um bestimmten Menschen politische Äußerungen sozusagen zu verbieten.
Ja, ist ein Problem.
Frau Julia Klöckner ist da aktuell
Ja,
sehr
ja.
offenkundig dabei.
Ja.
Und das andere hattest du ja schon angesprochen. Wenn sie sich äußert, wie soll sie damit rechnen, dass sie vorgeschlagen wird für das Bundesverfassungsgericht? Soll sie jetzt für den Rest ihres Lebens keine Meinung mehr äußern?
Ja, wir müssen da auch wirklich vorsichtig sein, was die Aufgabe von Wissenschaft ist. Sie hat sich nicht für ein AfD-Verbot im klassischen Sinne ausgesprochen. Wenn man genau hingehört, dann hat sie gesagt, wenn es genug Material und dieses Material tatsächlich gibt und dieses Material ein Verbot trägt, dann sollte man diesen Weg gehen. Die Endentscheidung liegt dann immer noch beim Bundesverfassungsgericht. Das ist was anderes, als zu sagen, ich will auf jeden Fall ein AfD-Verbot. Komm, hau raus. Ja, das ist eine. Das zweite ist, wir wollen.
Ich hätte nicht erwartet, dass sie sich so geäußert hätte.
Ja,
Also,
genau. Aber wir wollen ja, dass Wissenschaft
ja.
sich in der Öffentlichkeit auch positioniert. Und wir wollen auch keine sterile Wissenschaft, die sich zurückhält und nur so tut, als wäre sie neutral. Denn das ist ja eine Chimäre. Ist ja Quatsch. Keiner ist ja neutral. Und nur weil jemand etwas nicht sagt, ist er ja nicht neutral. Dann weiß ich es lieber, welche Position er oder sie vertritt, um Transparenz herzustellen. Denn nochmal, die entscheidende juristische Fähigkeit ist ja von seinen persönlichen Auffassungen auch abstrahieren zu können. Das ist das Entscheidende. Glaubt man denn ernsthaft, dass ein katholischer Richter in Bayern neutral ist? Das ist ja völlig abwegig. Der hat Vorverständnisse und das soll er auch haben. Niemand kann sich davon freimachen. Aber diese etwas seltsame Vorstellung, wir brauchen sterile Richterinnen und Richter, ist einfach lebensfremd. Und unser Besetzungsverfahren reagiert ja darauf, indem es eben versucht, nicht sterile Richter zu installieren, sondern die Positionen, die vertreten sind, nach Möglichkeit gleichmäßig zu verteilen, damit am Ende der ganze Senat eben nicht einseitig in irgendeine Richtung kippt. Aber was ich häufiger jetzt eben gelesen habe, war, die Richter müssen neutral sein. Es kann nicht sein, dass sie sich politisch äußert. Eine völlige Verkennung dessen, was Aufgabe von Wissenschaft ist und wie richterliche Tätigkeit funktioniert.
Ja, ich finde es auch gefährlich in Bezug auf, wir hatten uns ja schon mal auf Beamte, also wir haben uns
Ja.
ja schon mal darüber unterhalten, was mit Beamten ist und so. Und diese Erzählung von, auch Beamte müssen neutral sein. Nein, wir dürfen gar nicht neutral sein. Auch Lehrer dürfen nicht neutral sein. Allein ihr Schwur auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung setzt voraus, dass sie in bestimmten Punkten nicht neutral sind.
So
Bei
ist es.
Diskriminierung, bei Rassismus, bei Rechtsextremismus. Die Grenzen der Neutralität sind ganz klar gesetzt, alleine schon durch den Schwur auf die Verfassung. Und diese Unart jetzt zu sagen, also wir brauchen hier Neutralität bei politischen Themen und so, also das ist auch an der Lebensrealität vorbei. Und ich sehe hier auch einen Angriff auf die Akzeptanz von staatlichen Institutionen und auch anderen Institutionen der Demokratie. So zu tun, als ob es hier eine politisch verordnete Neutralität geben könnte, ist einfach realitäts- und weltfremd. Die Gesellschaft ist aktuell in schwierigen Fahrwassern, aber ich glaube, sie ist bei weitem nicht so radikal, wie uns medial und auch im Bundestag aktuell weiß gemacht wird. Ich glaube, vieles davon ist einfach nur ein eingebildeter Fiebertraum. Ich.
Und gerade beim Verfassungsrecht, Jenny, muss ich nochmal deutlich sagen, das Verfassungsrecht ist zwangsläufig notwendigerweise politisch. Das ist ein bisschen anders jetzt vielleicht als sozusagen, ich sage mal, die tiefsten Paragraphen des Einkommenssteuerrechts. Ja? Die kann man auch kommentieren, ohne dass man gleich eine politische Auffassung dazu irgendwie kundtut.
Also alleine das Ehegattensplitting ist sehr politisch.
Ja, das ist sehr politisch, aber man kann das absolut. Aber man
Ich
kann jetzt
wollte dich ein
wirklich,
bisschen aufziehen. Ist tut mir leid.
man kann natürlich gerade in vielen Bereichen des einfachen Rechts sich auch wirklich wunderbar juristisch äußern, ohne in irgendeiner Form ein politisches Argument nutzen zu müssen. Im Verfassungsrecht ist es notwendigerweise anders, weil das Verfassungsrecht selbst eine politische Ordnung etabliert, sodass dessen Auslegung zwangsläufig auch politische Implikationen hat. Deswegen ist es auch ganz normal, dass wir als Staatsrechtler in eine gewisse Richtung eingeordnet werden. Dass ich jetzt eher als Linker oder Progressiver gelte, ist jetzt wenig verwunderlich. Das ist auch in Ordnung. Das stimmt nicht immer in allen Positionen. Es ist immer eine Vereinfachung, die irgendwie gemacht wird. Dass andere als Konservativer gelten, das ist in Ordnung. Das ist eben von den Vorverständnissen abhängig. Ja? Und das ist ganz entscheidend, dass das so ist.
Weißt du was? Die Verfassung ist einfach linksgrün versifft.
So, vielleicht ist das so, ja.
Weil sie besteht auf solchen Dingen wie Gewaltenteilung und keiner steht über dem Gesetz und Politiker müssen sich auch daran halten und es gibt Richter, die auch Politik in ihren Entscheidungen begrenzt, weil es gibt sowas wie Menschenrechte und Grundrechte, übrigens Menschenrechte und Völkerrecht auch im Grundgesetz festgehalten, an die müssen sich Politiker auch halten und das so wie einen Innenminister haben, der meint, oh nee, das geht mir alles auf den Keks und ich will mich eigentlich nicht an die Menschenrechte halten und was Gerichte sagen, will ich eigentlich gar nicht machen, ja? Ja, tut mir ja leid, dass du das doof findest, aber offensichtlich hast du ein Problem mit dem Grundgesetz an sich. Und dann haben wir aber wirklich ein ganz enormes Problem.
Aus meiner Perspektive als Verfassungsrechtler ist eben diese notwendige Verknüpfung zwischen Verfassungsrecht und Politik, führt eben dazu, dass wenn man sich äußert, und diese Äußerungen sind ja gewünscht, die Bevölkerung möchte ja auch über die Verfassung aufgeklärt werden und möchte ja auch verfassungsrechtliche Positionen erläutert bekommen. Die Medien möchten das bekommen. Übrigens, der politische Raum ist darauf angewiesen. Ich gebe ständig Expertisen im Bundestag ab. Und wenn mir dann aber hinterher vorgehalten wird, wenn es um Positionen wie zum Beispiel Verfassungsrichteramt geht. Du hast ja eine Position vertreten, die auch politisch sozusagen gesehen werden kann. Da muss ich sagen, ja, das ist aber zwangsläufig so bei Verfassungsrecht. Es geht nicht anders. Wir könnten darauf nur verzichten, wenn ich einfach schweige. Und zwar alle Wissenschaftler schweigen. Und wenn mich die Medien fragen, wie ist denn das mit dem AfD-Verbot? Was für Voraussetzungen gibt es denn da eigentlich? Sage ich einfach, ich sage nichts. Und dann wird der Diskurs einfach so laufen, ohne jede verfassungsrechtliche Expertise. Wollen wir das? Wir wollen doch die Wissenschaft in den Diskurs hineinbringen. Die muss uns nicht immer passen, die Meinung, die die Wissenschaft dann hat. Na klar, das ist nun mal Wissenschaft, ja. Aber wir wollen sie doch integrieren. Und das muss auch für die Verfassungsrechtswissenschaft gelten. Und diese Integration ist dann notwendig verknüpft auch mit einer gewissen politischen Konnotation, weil das Recht eben politisch ist an der Stelle. Aber das zu verhindern und dann damit Verfassungsrichterinnen zu verhindern, weil sie doch schon mal was gesagt haben zu irgendeinem Thema, also in der Impfdebatte und Corona, da wurden wir ständig gefragt. Hätten wir alle sagen sollen, ja, interessiert uns nicht. Hätten wir die Kanzlerin im Regen stehen lassen sollen und sagen, wir sagen einfach dazu nichts. Mach, wie du willst. Am Ende scheidest du vielleicht vor Gericht. Sagen wir dir nicht. Sagen wir dir nicht. Was soll denn sowas? Ja? Das funktioniert nicht. Und das geht von einem Menschenbild aus, das schlichtweg nicht existiert. Das ganze Verfassungsrecht, die Verfassungsordnung existiert, weil wir Menschen fehlbar sind. Auch die Auswahl bei verfassungsgerichtlichen Entscheidungen und Verfassungsrichterinnen und Richtern ist so gemacht, weil wir als Menschen auch politisch fehlbar und möglicherweise jedenfalls nicht unpolitisch sind. Und das hat in den letzten 75 Jahren insgesamt eben sehr gut funktioniert. Ja, wie man in meinem Buch nachlesen kann, nicht immer. Manchmal macht das Gericht nämlich auch Politik. Aber das ist so. Deswegen gibt es dann uns, die das dann kritisieren. Ja, und im Diskurs versuchen zu sagen, was da vielleicht beim nächsten Mal bei der Entscheidung besser laufen könnte.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, entwicklungstechnisch sind wir jetzt an einem Punkt, in dem von Politik verlangt wird, Probleme zu lösen, so schnell wie möglich. Der Problemlösung sind Grenzen gesetzt, aus historischen Gründen, in Form von Grundrechten, Verfassungsrecht, Demokratie, Gewaltenteilung, übrigens eine Institution, die älter ist als unser Grundgesetz. Gewaltenteilung ist älter als das Grundgesetz. Und aktuelle Politiker versuchen daraus rauszukommen, indem sie einfach diese grundsätzlichen Dinge, die wir seit 1789 in Europa entwickelt haben, so als Standard. Und selbst darüber hinaus, selbst vor 1789, selbst der König stand nicht über dem Gesetz in Großbritannien. Ja, Das wollen die alles auflösen und denken, dann können wir halt Probleme besser lösen und schneller. Aber so funktioniert auch das Leben nicht. So funktioniert diese Gesellschaft nicht. So funktioniert die Realität nicht. Selbst wenn sie sich über Gerichtsurteile hinwegsetzen können. Wer genau kontrolliert denn dann bitte noch Politik? Wer genau sorgt dann bitte noch dafür, dass Leute ihre Steuern zahlen, wenn Politiker sich nicht mehr an Gesetze halten und nicht mehr an Gerichtsurteile? Und
Absolut.
dann kann ja jeder Opa Enno und jede Oma Erna sagen, na, wozu bezahle ich denn hier noch Steuern? Wozu halte ich mich hier an den Gesetze? Wozu halte ich mich überhaupt noch an irgendwelche Regeln? Also dieses Scheunentor wird so weit aufgerissen, dass gesellschaftliche Zivilisation überhaupt erst ermöglichen, ja. Und das ist so irre. So
Ja,
irre.
und das ist eine Entwicklung, die wir jetzt
Und
eben
übrigens
überall sehen.
nur weil sie nicht Geld ausgeben wollen, ja. Sie wollen schnelle Entscheidungen, sie wollen Probleme lösen, aber sie wollen dafür kein Geld ausgeben. Und anstatt endlich über diese Hürde zu springen von, wir geben jetzt mal Geld aus, machen sie lieber alles andere kaputt.
Also, wir haben jedenfalls in den letzten Jahren sicherlich eine Entwicklung in der Gesellschaft auch erlebt, die eben mehr Pluralität zulässt. Das ist erstmal eine positive Entwicklung. Sie muss aber begleitet sein, und das haben wir eben versäumt, von einer nochmal gesteigerten Fähigkeit, Diskurse sachlich zu führen. In einer homogenen Gesellschaft der 50er, 60er Jahre kamen solche Diskurse gar nicht auf. Man hat gar keine Fundamentalkonflikte zugelassen, man hat sie unterdrückt, man hat sie nicht nach oben spülen lassen und war in vielen Punkten möglicherweise eben sehr stark, ich sag mal, stand mal auf dem gleichen Boden. Ja? Und dann brauchte man gar nicht so eine große Diskursfähigkeit, in Anführungsstrichen. Das änderte sich dann so mit den 68ern, da ging es zum ersten Mal los, da zeigte auch der Staat relativ schnell, dass er so mit Diskursfähigkeit noch viel Luft nach oben hat. Da die Demonstrationen wurden alles mal niedergeklüppelt, runterge ja, man war gar nicht, man hat gedacht, jede Form von Protest ist im Grunde gleich Auflösung der Staatsordnung. Das musste der Staat auch sehr lange lernen, auch mit Hilfe des Bundesverfassungsgerichts, dem Brockdorf-Urteil von 85, nochmal deutlich gemacht. Protest ist etwas Positives in der Demokratie und nichts von der Polizei zu verhinderndes, sondern etwas von der Polizei zu schützendes. Das hat aber lange gedauert, auch in der Gesellschaft. Ja, bis in die 90er Jahre, dass wir heute so positiv von Versammlungsfreiheit reden, und dass wir es als Skandal empfinden, wenn Versammlungen verboten werden, hat eben viel mit dem Verfassungsgericht zu tun, dass das mal gerade gerückt hat, auch gegenüber der Politik. Und jetzt erleben wir seit den 90ern, seit den 2000ern nochmal einen neuen Pluralisierungsschub, wenn man so will, der das noch vielfältiger geworden hat werden lassen. Und das setzt aber notwendiger nochmal eine gesteigerte Fähigkeit der Kompromiss- und Akzeptanzfähigkeit voraus. Und genau da hapert es sozusagen. Das haben wir nicht mitentwickelt an der Stelle. Das ging zu schnell. Die gesellschaftliche Entwicklung ging vielleicht auch zu zügig. Das würde ich sehr begrüßen insgesamt, diese Vielfalt, die wir jetzt haben. Aber es ist eben nicht mitgewachsen, Fähigkeit, mit dieser neuen Vielfalt auch im Diskurs angemessen umzugehen. Ja.
Aber hier nochmal, Alexander. Ich weigere mich zu glauben, dass wir in der Masse als Gesellschaft damit überfordert sind. Das Problem ist eigentlich hier, wie der Diskurs über Medien wie News und Co.
Ja.
einfach direkt in die Fraktionen getragen werden. Die Diskursfähigkeit offensichtlich unserer Politiker ist gestört. Ich glaube, wenn wir solche Fragen oder Gesetze der Bevölkerung zur Abstimmung geben würden, wie zum Beispiel: Sind Sie dafür, dass die Strafbarkeit von Abtreibung in den ersten 12 Wochen abgeschafft wird? Dann würde die Mehrheit sagen, ja, ist doch gar kein Problem. Strafbar bleibt es immer noch ab der, ich meine, bei 12 Wochen würde ich sagen, ist immer noch. Aber auch darüber kann man ja streiten.
Ja.
Und dann würden alle sagen, ja, und ab danach ist es weiterhin strafbar, alles kein Thema. Oder würden Sie sagen, mehrheitlich, Ehe unter gleichgeschlechtlichen Partnern ist okay? Mehrheit würde sagen, ja. Oder würden Sie auch sagen, Frauen dürfen ohne Zustimmung ihres Mannes arbeiten? Also, diese Diskussionen werden ja unter anderem in den USA wieder eingeführt, ja. Und das ist ja absoluter Schwachsinn. Und mehrheitlich ist das geklärt in Deutschland. Es gibt diesen Dissens in der Gesellschaft nicht. Und ich frage mich, wenn wir darüber reden, dass es zu schnell gegangen ist und zu viel. An bestimmten Punkten würde ich dir recht geben. Aber wenn du die Bevölkerung damit konfrontieren würdest, mit einem klaren Gesetz, das in der Mitte wirklich angekommen ist, von mir aus kann Frau Brosius-Gersdorf diese Gesetze schreiben. Und ich würde sagen, mehrheitlich würden die Leute in Deutschland dem zustimmen. Die gestörte Diskurssituation haben wir in den Medien und im Bundestag.
Ja, ich weiß nicht, ob das den Punkt genau trifft, den ich auch machen wollte. Also ich gebe dir recht, wenn man jetzt nur nach den Inhalten fragt, aber das Problem und nach den Ergebnissen, die dann möglicherweise ergeben würden. Aber vor einer solchen Abstimmung stünde ja eine ziemlich wilde Debatte. Da können wir ja von ausgehen. Also man würde nicht heute den Fragestellung morgen abstimmen, ohne dass darüber geredet wird, sondern wir hätten, glaube ich, wäre einiges los auf den Straßen. Angeheizt natürlich, gebe ich dir völlig recht, dann von diesen Medien und so weiter und von bestimmten Gruppen. Aber ich warne so ein bisschen davor, die Diskursfähigkeit nur der Politiker und Politikerinnen da jetzt in Abrede zu stellen. Die sind immer ein Abbild von der Gesellschaft auch. Und ich glaube schon, dass wenn man im Netz mal schaut, was da los ist, und da rede ich jetzt nicht nur jetzt, sondern von den Initiatoren, sondern es trifft auch relativ schnell auch dort auf einen fruchtbaren Boden,
Ja, ich
der
sehe
dann.
sehr, sehr viele junge Männer, die das auch alles toll
Ja,
finden.
in
Aber
beide, so, genau.
die wählen alle AfD. Die Frauen wählen jetzt mittlerweile Linke, beziehungsweise Grüne. Also
Ja, und auf beiden Seiten zeigt sich da aber doch, ich meine jetzt nicht die Radikalen, also die lassen wir das mal raus. Also mir geht es ja um die, die sozusagen noch gewinnbar sind. Auch da ist meine Erfahrung, dass die Fähigkeit, mit anderen Auffassungen umzugehen, doch stark reduziert ist in vielen Fällen. So, und zwar auf beiden Seiten. Und das ist etwas, was einfach wieder stärker in den Fokus muss, wie wir eigentlich richtig miteinander debattieren. Da gibt es ja auch das schöne Buch. Defekte Debatten von Corbinian Frenzel und Julia Reuschenbach steht da auch, ja, die das auch nochmal aufgedröselt haben. Also, ich gebe dir recht, und das macht die Sache ja noch verrückter. In vielen Punkten gibt es gar keinen ernsthaften Dissens. Das hat ja auch Steffen Mau mit seinen Kollegen in dem Buch Triggerpunkte nochmal dargelegt. In vielen Bereichen ist der Konsens viel größer, als wir annehmen würden. Es gibt nur so ein paar Bereiche, wo das nicht so ist, ja, und das ist okay, dann kann eigentlich eine Gesellschaft auch gut leben. Aber die schwappen dann über und führen zu so einer Frontstellung, die tatsächlich ungesund ist, ja. Und das müssen wir, glaube ich, ganz früh in der Schule muss das beginnen mit Debattierclubs und so weiter. Das müssen wir lernen.
Also, ich hätte jetzt gerne noch viel, viel mehr über den Inhalt deines Buches und Karlsruhe und das Bundesverfassungsgericht an sich mit dir gesprochen. Ich empfehle wirklich jedem, der sich jetzt mit dem Bundesverfassungsgericht auseinandersetzen möchte, etwas über das Bundesverfassungsgericht zu lernen. Das ist keine linksgrün versiffte, unterwanderte Institution, das hier den Kommunismus einführen möchte. Ich nehme es mal vorweg, das wird sicherlich irgendeine Behauptung von Julian Reichelt in Zukunft sein. Es ist eine Institution, das das Grundgesetz schützt. Damit ist es praktisch schon politisch. Es trifft politische Entscheidungen. Auf verschiedene gehst du auch in deinem Buch ein. Du gehst darauf ein, welche Funktionen das Bundesverfassungsgericht hat und welche Verfahrensarten es so gibt, auch im Detail. Also unbedingt sich damit mal beschäftigen. Aber ich hätte so noch diese grundsätzliche Frage. Du schreibst, dass das Bundesverfassungsgericht das mächtigste Verfassungsgericht der Welt ist. Wie kommst du denn dazu?
Ja, nun, da kann man sich natürlich immer drüber streiten, aber wenn man sich mal anschaut, welche Kompetenzfülle das Gericht hat, dann ist das doch ziemlich einzigartig in der Welt. Und mit Kompetenzfülle meine ich die Möglichkeit, praktisch jede politische Frage, über die wir diskutieren, tatsächlich auch nach Karlsruhe tragen zu können, sodass Karlsruhe am Ende darüber auch entscheiden kann. Es beginnt mit der Verfassungsbeschwerde, die es ja jedem Bürger und jeder Bürgerin erlaubt, sich an das Gericht zu wenden. Und das hat durch die Rechtsprechung des Gerichts selbst, das die Zulässigkeit dieser Verfassungsbeschwerde extrem ausgeweitet hat über die Interpretation der Grundrechte, dazu geführt, dass wir von einer sehr, Achtung, ausgeprägten Konstitutionalisierung der Rechtsordnung sprechen, also eine Verfassungsrechtlichung der Rechtsordnung. Wir können praktisch alles, was wir im politischen Raum diskutieren, umkodieren in eine rechtliche Frage, die nach Karlsruhe geht. Das ist in den meisten anderen Staaten, eigentlich in allen anderen Staaten, in dieser Form nicht möglich. Hinzu kommt, dass wir von Anfang an im Verfassungsgerichtsgesetz und im Grundgesetz Verfahren haben, die explizit dafür da sind, politische Konflikte zwischen Organen zu lösen. Also wenn Abgeordnete sich mit Julia Klöckner streiten oder wenn die Fraktion sich mit dem Bundestag streitet oder wenn die Bundesregierung sich mit dem Bundestag streitet, dann sind das ja originär politische Machtkonflikte, die da aufkommen. Wir haben aber Verfahren, die diese Konflikte dann in Karlsruhe lösen lassen sollen. Der Supreme Court in den USA zum Beispiel würde in solchen Situationen immer sagen, Political Question Doctrine ist eine politische Frage. Ihr habt beide Macht, seht zu, wer mächtiger ist, ich halte mich raus. Ja? Das macht der Supreme Court auch nicht immer, aber es gibt dort explizit keine Verfahren, wie einzelne Organe sich sozusagen gegen wehren können, dass andere Organe ihre Kompetenzen irgendwie stören. Da lacht der Supreme Court und sagt, ja, kümmere dich selber. Dann sieh zu, dass du damit klarkommst. Ja? Bei uns ist das der sogenannte Organstreit ein Verfahren, das dazu geführt hat, dass zum Beispiel ein einzelner Abgeordneter im Jahr 2023, Herr Heilmann, das Heizungsgesetz stoppen konnte. Ein einzelner Abgeordneter mit der Begründung, er bräuchte mehr Zeit zum Lesen, weil das Parlament ihm nicht genug Zeit zum Lesen gegeben hätte. Ich halte die Entscheidung inhaltlich für verfehlt, aber ich will nur sagen, wie weit das sozusagen am Ende auch geht, bis in den politischen, die Herzkammer der Demokratie, wie muss die Beratung ablaufen im Parlament, wie viel Zeit muss man haben bei so einem Gesetz, damit ein Abgeordneter das aufnehmen kann, das hat das Verfassungsgericht entschieden. Das ist eine abwegige Vorstellung. Oder die Schuldenbremsenentscheidung.
Übrigens, nur zu Herrn Heimann, er beschwert sich jetzt auch bezüglich, er ist von der CDU, er beschwert sich auch bezüglich der Verfahrensabläufe von der jetzigen Regierung, die von der CDU geführt wird. Auch
Ja,
da ist es ihm zu kurz.
Herr Heilmann ist im Übrigen ganz toller Abgeordneter, sehr unabhängig und
Ja.
wirklich überhaupt nicht ideologisch ein wirklich toller Abgeordneter, wie er sein soll. Trotzdem fand ich diesen Weg jetzt falsch, den er da
Ja.
gegangen hat. Aber das ist ja völlig in Ordnung. Aber auch zum Beispiel die Schuldenbremsenentscheidung. Es ist nachgerade unvorstellbar, dass ein Gericht in einem anderen Staat sich so dermaßen in die Finanzierung der Staatsaufgaben einmischt. Die Herzkammer, wenn man so will, das Königsrecht des Parlaments. Da wird man etwas staunend angeguckt. Ja, typisch die Reaktion von Christine Lagarde damals, als sie IWF-Chefin noch war, in der Eurokrise, als dann in den Debatten über die Hilfspakete und so weiter der deutsche Vertreter immer sagte, ja, aber das Bundesverfassungsgericht und Christine Lagarde dann irgendwann aufgesprungen ist und sagte, wenn ich noch einmal das Wort Verfassungsgericht höre, dann verlasse ich den Raum, ja, weil sie nicht nachvollziehen konnte, dass diese hochpolitische Debatte über die Frage, wie wir jetzt Staaten retten oder nicht retten, so durchsetzt ist von der Sorge, dass das Verfassungsgericht hier irgendwie intervenieren könnte. Das konnten sie einfach nicht nachvollziehen. Und das in der Summe ergibt dann schon eigentlich so das Fazit, dass dieses Gericht schon eines derjenigen ist, das das Mächtigste ist, wenn es darum geht, was es alles entscheiden kann. Und das ist in Deutschland eine lange Tradition. Wir verrechtlichen gern alles. Das geht zurück bis ins Heilige Römische Reich, Deutsche Nation eigentlich, wenn man will. Bis ins Reichskammergericht von 1495, da ging das schon alles los.
Ich habe ja so zwei Ängste. Die eine Angst ist die übermäßige Besetzung mit rechten Vollpfosten am Verfassungsgericht, also so Staatsrechtler, die der AfD recht geben. Und auf der anderen Seite, dass dann einfach irgendwann die Urteile des Bundesverfassungsgerichts ignoriert werden. Kannst du mir diese Ängste mal nehmen?
Das
Oder
erste,
vielleicht
die
kannst du mir auch sagen, wie kann das
ja.
Bundesverfassungsgericht seine Urteile durchsetzen, wenn Politiker dann
Ja.
irgendwann sagen, nö, wir wollen nicht.
Also was die Durchsetzung jetzt mit AfD-Kandidatinnen und Kandidaten angeht, muss man ja sagen, da reden wir über sehr, sehr lange Zeiträume. Also wenn wir nicht von einem Putsch reden, ja, dann reden wir davon, dass eben alle 12 Jahre, ja, so eine Amtszeit dauert ja 12 Jahre. Und dann sind drei der Richterinnen und Richter ja zwingend von einem Höchstgericht, das schon besteht, müssen die ja kommen. Also von einem der höchsten fünf höchsten Gerichte. Da bleiben noch fünf andere. Und die werden nicht gleichzeitig ersetzt, sondern Stück für Stück scheidet mal einer aus und dann kommt mal ein neuer. Das heißt, im allerschlimmsten Fall kommt vielleicht mal einer erstmal dahin. So. Aber dass wir jetzt irgendwie eine Situation haben, dass da auf einen Schlag fünf Leute irgendwie erscheinen, das geht nicht, weil wir nur zwei Senate haben dürfen. Da steht mittlerweile eben auch im Grundgesetz. Das kann nicht mehr geändert werden, so einfach. Das heißt, das wird nicht. Diese Angst kann ich dir, glaube ich, nehmen. Und wenn wir das dann doch irgendwann haben, dann haben wir, glaube ich, ganz andere Probleme, weil das würde bedeuten, dass die AfD seit bestimmt dann 5 bis 10 Jahren eine absolute Mehrheit im Bundestag hat. Dann haben wir andere Schwierigkeiten als das Verfassungsgericht, würde ich sagen. Das zweite ist ein typisches Problem von Gerichten. Gerichten haben keine Durchsetzungsinstanzen. Sie können Recht nur sprechen und müssen darauf vertrauen, dass es dann umgesetzt wird. Das ist oft so, ist aber nicht immer so. Und das ist auch nicht immer beim Bundesverfassungsgericht so. Also, dass wir immer noch Kruzifixe in bayerischen Schulen haben, ist Ausdruck einer Weigerung der bayerischen Staatsregierung, Rechtsprechung des Verfassungsgerichts anzuerkennen. Da gab es ein Urteil, das gesagt hat, wir müssen runter und die haben gesagt, nee, machen wir nicht. Punkt. So. Wir machen ein neues Gesetz und dann sollen sie mal kommen, so ungefähr. Also, das hat es immer schon mal gegeben. Das sind absolute Ausnahmefälle, aber es kommt immer wieder mal vor, dass entweder einzelne Städte, einzelne Institutionen sich jedenfalls, ich sag mal, zurückhaltend damit zeigen, solche Entscheidungen umzusetzen. Ein Gericht lebt von der Autorität, der weichen Autorität der Akzeptanz in der Bevölkerung und der Institutionen. Und wenn die kippt, kann Gericht nichts tun. Gar nichts kann es dann machen.
Okay, ich habe hier noch eine Hörerfrage von Samsam. Warum schauen unsere Gerichte still zu, wie aktuell unser Rechtssystem angegriffen wird?
Ich würde diese These nicht teilen. Also die Gerichte, wenn wir jetzt beispielsweise in Richtung Abschiebung an der, also Zurückweisung an der Grenze schauen, dann hat ja das Bundes, das Verwaltungsgericht Berlin dem klar deutlich widersprochen. Daraufhin hat dann Herr Dobrindt gesagt, ein Einzelfall. Dem hat dann aber der Präsident des Bundesverwaltungsgerichts in einer außerordentlich beeindruckenden Form sehr deutlich widersprochen. Und das ist doch sehr selten, dass Richterinnen und Richter, eben weil sie unparteiisch sein sollen, sich in einer solchen Form positionieren. Insofern würde ich sagen, dass die Gerichte eigentlich weiterhin sehr gut ihrer Aufgabe nachkommen. Es kann nicht die Aufgabe sein von Gerichten, sich in den aktuellen Diskurs wirklich dauerhaft einzumischen. Das ist wirklich ein Problem mit der Unabhängigkeit. Sie sollen die Fälle, die sie bekommen, entscheiden. Die haben sie entschieden. Die haben sie auch in der Form entschieden, wie es den Politikerinnen und Politikern im Augenblick gerade nicht passt. Und das ist ihre Aufgabe. Was die Politiker dann daraus machen, ist dann, müssen wir dann als Bevölkerung beobachten und dann dürfen wir solche Leute nicht mehr wählen. Das ist unsere Aufgabe in der Demokratie. Wir dürfen das nicht hinnehmen. Wir müssen dann durch Protest deutlich artikulieren, dass wir es nicht akzeptieren. Das dürfen wir nicht den Gerichten dann zusätzlich noch aufbürden. Also insofern würde ich die These nicht teilen. Auch das Bundesverfassungsgericht wäre, wenn es dann so hinkäme, glaube ich, sehr deutlich in seiner Aussage zu diesem Verfahren.
Sehr gut. Als jemand in der öffentlichen Verwaltung kann ich auch sagen, also wenn so ein Verwaltungsgericht mal eine Entscheidung trifft, dann gucken wir uns das ganz genau an, vor allem auch Bundesfinanzhof, weil das ist dann auch so eher bindend. Und wenn die Beamten das ignorieren, dann sind sie haftbar. Und ich würde jedem Kollegen empfehlen, nicht zu tun, was
Ja.
einen haftbar machen könnte,
Also
egal was der
sie
Minister
haften
sagt.
dann zwar mittlerweile seit 1949 nicht mehr persönlich, das ist schon mal ganz gut, sondern es die haftet der Staat dann, aber der Beamte handelt dann amtspflichtwidrig in der Tat, wenn er neueste Rechtsprechung nicht zur
Du
Kenntnis
kriegst als
nimmt.
Person trotzdem den
Dann, nein,
Ärger brauchst du nicht.
du kriegst dann natürlich intern auf den Deckel, aber nach außen muss man sich jetzt keine Sorgen machen, dass der Beamte dann irgendwie finanzielle Entschädigung zahlen müsste. Aber nach innen kriegt man, glaube ich, ziemlich auf die 12 vom Abteilungsleiter, der sagt, aber du hast sie nicht mehr alle. Hier ist
Ja,
der
übrigens
Steuerber.
das Argument, aber der Minister hat gesagt, zählt übrigens nicht. Ja.
Ja, nein, genau. Es zählt Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und das ist auch eine Kultur, Jenny, aber die sich eben durchsetzen muss. Deswegen haben auch Beamte da eben ich sag mal, sind auch so eine Art Schutzwall gegen solche Instrumentalisierung. Ja, sie sind eben nicht neutral, wie du es vorhin auch angedeutet hast, sondern sind dem Grundgesetz verpflichtet, nicht dem Minister und nicht irgendeiner höheren Behörde, sondern wenn das verfassungsfeindlich oder verfassungswidrig ist, was sie da machen sollen, dann müssen sie demonstrieren, ja, innen und sagen, das mache ich nicht. Und wenn ich das machen soll, dann muss ich mir das mal schriftlich geben und dann mache ich das, aber du bist verantwortlich und das mache ich publik. So, also das muss funktionieren und das ist etwas, was sehr wichtig ist im funktionierenden Staat.
Ja, also ich bestätige an der Stelle nochmal, dass es jetzt wohl die Aktion gegen Frau Ann-Kathrin Kaufhold massiv gefahren wird.
Ja, das war jetzt, habe ich ja gesagt, das geht jetzt
Angeführt auch
los.
wieder von CDU-Mitgliedern, die gut vernetzt sind mit der rechten Bubble. Herzlichen Glückwunsch. Ignoriert Julian Reichelt. Der hat keine Reichweite.
Laut.
Der ist nur laut und der wird nur wahrgenommen von extremistischen und sich radikalisierenden konservativen Kräften. Der ist nicht mehrheitsfähig. Der ist in der Gesellschaft breit nicht. Ich gucke mir seine Zuschauerzahlen auf YouTube an und denke mir, was? Der treibt hier die Debatte? Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Vor allen Dingen ist er wirklich eine absolute Lachnummer im Juristischen. Er hat da wirklich nicht den Hauch einer Ahnung und das ist wirklich lustig. Ich nutze das gerne auch mal in Seminaren, um zu zeigen, was er für ein völliger Vollidiot ist, was das angeht. Er
Ja,
ist wirklich in
aber
einem
er treibt die
Ausmaß,
Republik vor sich her, das
er
ist
ist in einem
furchtbar.
Ausmaß ahnungslos, das wirklich seinesgleichen sucht. Das muss man erstmal schaffen, in der Form ahnungslos zu sein. Und es ist natürlich teilweise auch Kampagne, aber man muss sich halt auch als wirklich richtig strunzend dumm hinstellen, um solche Tweets zu posten.
Ja,
Wahnsinn.
aber wir haben ja festgestellt, man kann strunzendumm und ahnungslos sein und ein Verbrecher und Vergewaltiger und dann kann man trotzdem der mächtigste Mann der Welt werden.
Das stimmt, ja. Ich weiß gar nicht, wen du jetzt da im Blick hattest,
Nein, du
aber ja,
weißt natürlich nicht, wen
gut.
ich meine.
Ja.
An der Stelle hast du denn sonst noch eine vielleicht aufbauende Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
Also ich bin ja Grundoptimist. Also ich war jetzt natürlich etwas schockiert angesichts dessen, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist, was den Diskurs angeht, aber ich bin grundoptimistisch. Wir sind in der demokratischen Ordnung, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ja, also wir können das immer noch alles selbst mitbestimmen und wir können auf die Straße gehen und eine Demokratie und wir als Bevölkerung kriegen immer die Regierung, die wir verdienen. So muss man das leider sehen. Wir wählen die und wir haben die auch gewählt und da gab es doch keinen Wahlbetrug oder irgendwelchen Quatsch, sondern die sind dafür verantwortlich. Aber wir können das auch wieder ändern, wenn uns das nicht passt. Das Bundesverfassungsgericht ist als Institution insgesamt eine sehr positive. Ich habe in meinem Buch ja auch kritische Töne, weil ich eben auch versuche zu zeigen, dass das eben nicht immer ganz unproblematisch ist, was die machen. Aber es ist eine Institution, die funktioniert, die zur Stabilität und zur Entwicklung der Bundesrepublik maßgeblich beigetragen hat. Das wird sie auch weiterhin tun. Wir sollten das weiterhin alles kritisch begleiten. Wir sollten kritisch bleiben. Wir sollten nicht hinnehmen, was uns präsentiert wird. Und dann kann diese Demokratie noch lange prosperieren. Ich bin da also positiv, aber es wird langsam Zeit, dass alle den Hintern hochkriegen, Jenny, und sich dann auch im Familienkreis nicht einfach wegducken, wenn da wieder irgendwer, der komische Onkel, wieder Quatsch erzählt. Dann muss man eben auch jetzt den Arsch in der Hose haben, zu sagen: Moment mal, ich sehe das anders.
Ich kriege andauernd auf den Deckel von meinen Eltern.
Ja, sehr gut.
Hilft dem Haus Frieden nicht Kralle,
Ja,
Alexander.
das ist dann vielleicht so. Das ist dann vielleicht so. Ja.
Aber wir streiten uns. Und das Wichtigste ist, dass sie wenigstens nicht AfD wählen. Das ist ja schon mal was. Also, ne? Das sind die
Absolut.
kleinen Siege, ja.
Sehr gut. Ist eigentlich schon ein ganz großer Sieg, ehrlich gesagt,
Ja.
wenn wir das verhindern. Ja.
Aber es sind nur zwei Leute.
Ja, aber es sind für alle.
Und mein kleiner Bruder hat seine Freundin gut im Griff. Die
So muss es sein.
da wird vernünftig gewählt.
Sehr gut. So ist es. Ja.
Okay, also dann sind es mittlerweile schon drei.
Na bitte.
Wir brauchen mehr. Wir brauchen so viel mehr. Okay, dann halten wir mal die Ohren steif und hoffen, dass diese konstatierte Aktion von rechts dann wirklich mal an Vernunft scheitert, denn die Umfragen zeigen ganz deutlich, dass keiner mit dem Umgang an der Kandidatin im Bundesverfassungsgericht zufrieden ist. Alle
Ja.
bescheinigen Herrn Spahn auch absolutes Versagen, übrigens auch in den eigenen Reihen.
Ja.
Und diese Diskussion ist einfach nur eine Bubble-Extremisten-Diskussion, die nur auf Twitter gelaufen ist. Und die Mehrheit der Leute absolut nicht verstehen kann, was da passiert ist.
Absolut. Ja.
Also hoffen wir, dass sich tatsächlich hier mal die Extremisten an einer wichtigen Institution die Zähne ausbeißen.
Hoffen wir, insbesondere jetzt, wenn nicht Ann-Kathrin Kaufhold jetzt auch noch in dieser Form desavouiert wird, das wäre mir sehr wichtig. Also da sollte man auch deutlich sein und dagegen angehen. Liebe Jenny, vielen
Sollte,
Dank.
ja, herzlichen Dank und ich freue mich schon auf nächste Werke von dir. Bis dann. Tschüssi.
Super, mach's gut. Ciao.